Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Martin Pfeifenberger, erstmal herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Es ist mir eine Ehre und vielen, vielen Dank, dass du am Start bist beim Butterbrot-Podcast. Normalerweise mache ich es immer so, dass sich die Leute selber kurz vorstellen, aber nachdem du ein Buch geschrieben hast und der Klappentext super enthusiastisch bzw. eigentlich ganz gut vorstellt, was du tust, lese ich den einfach mal kurz vor. Die Spielwiese Sport. Wie funktioniert ein effizientes, wirksames und nachhaltiges Training wirklich? Gerade in der heutigen Zeit, wo Belastbarkeit und Immunsystem eine größere Rolle spielen als je zuvor. Ein Thema, wo die Gegensätze nicht größer sein können. Voll mit, in Anführungszeichen, Experten, die genau wissen, wie zu tun ist und das Blaue vom Himmel versprechen. In keinem Feld gibt es mehr davon, außer vielleicht noch in der Politik. Sind Inhalt und Form aus dem Gleichgewicht geraten? Wünsche, Träume und Begehrlichkeiten werden marketingtechnisch aufbereitet und durch Social-Media-Kanäle verbreitet wie Napalm. Jede Trainingsmethode ist noch effektiver und wirksamer als die vorherige, bei gleichzeitig kürzerem Zeitaufwand. Es werden utopische Versprechungen gemacht von selbsternannten Biohackern und solchen, die die Physiologie neu erfunden haben. Es scheint so, als ob sich die menschliche Physiologie gemeinsam mit der Entwicklung des Internet proportional verändert hat, zumindest wenn man deren Versprechungen glaubt. Die menschliche Physiologie hat sich über Jahrtausende entwickelt und wird sich auch in den nächsten 100 Jahren nicht wesentlich ändern. Ich überspringe jetzt kurz einen Teil. Das Warum zu verstehen, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein funktionierendes, wirksames und vor allem nachhaltiges Training. Viele Erfolge und Medaillen sind ein Produkt aus einer Reihe von Zufällen, die gar nicht mal so selten anzutreffen sind. Dies ist jedoch meist nur temporär. Durch diesen Umstand halten sich viele Trainingssysteme hartnäckig. Das Wissen der biologischen Messdaten gibt es nun schon seit fast 50 Jahren. Das Wissen einer entsprechenden Anwendung ist zum großen Teil nach wie vor ein Mysterium. Also ich bin gespannt, ob wir dieses Mysterium jetzt lüften, Martin. Wie kommt es dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast? Der Titel ist ja, wie wär's denn einfach mal mit richtigem Training? Und wie kommt es dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast? Wieso kommen die Formel-1-Fahrer, Vettel, Verstappen etc., Nationalvolleyballspieler aus Österreich, Profi, Windkitesurfer, Ruderer, Biker und so weiter und so fort, die Weltmeisterschaften, Europameisterschaften gewonnen haben, Olympioniken, die Medaillen nach Hause gebracht haben. Wieso kommen die zu dir, Martin Pfeifenberger?
Das ist eine gute Frage, eine berechtigte Frage. Das Buch habe ich aus dem, der Antrieb war eigentlich der, da ich ja seit 20 habe ich mich selbstständig gemacht und ich habe mit Social Media vorher nicht viel am Hut gehabt. Also ich habe es auch nicht gebraucht, da ich eben für andere, also für Firmen, also zum Schluss dann fast 20 Jahre für Red Bull gearbeitet habe. Und da war es auch für mich nicht eine Notwendigkeit, in die Sichtbarkeit zu kommen, da Red Bull ja ein großes Materialdepot an Sportlern hat. Und da ist es auch so, man braucht immer drei Dinge. Auf der anderen Seite das Know-how, wie das geht. Auf der anderen Seite das Geld, um die technischen Geräte zu kaufen. Und dann auch Sportler, die das auch bezahlen können. In dem Fall haben wir alle drei Dinge gehabt, weil der Sportler ja dafür nichts bezahlt hat. Und dann lässt sich dann das Ganze relativ leicht umsetzen. Auch das Know-how haben wir dann mitgebracht. Und wie ich dann selbstständig geworden bin, also ist es auch darum gegangen, muss man aber die sozialen Medien bedienen. Und was immer da teilweise untergekommen ist, war teilweise erschreckend. Auf der einen Seite zu sehen, was die dort verkaufen, also die bieten dann Trainingsprogramme an, die das Blaue vom Himmel versprechen. Und die Leute kaufen diese Wünsche und Begehrlichkeiten im Prinzip ab. Was dahinter steht oder wie das funktioniert, wird dir da nicht wirklich erklärt. Und am Ende ist es dann so, dass die am lautesten schreien, dann am meisten da abziehen an. Im Endeffekt, was leichter wird, ist die Geldtasche und das war's dann. Und das Letzte, wo ich sage, so, das kann's einfach nicht sein. Da habe ich so eine größere Organisation, die dann mehr oder weniger das marketingtechnisch so verkauft haben. Sie haben das jetzt neu erfunden, wie die Physiologie wirklich geht und so weiter. Und du brauchst nur 2x15 Minuten in der Woche trainieren, verlierst gleichzeitig Fett und baust Muskeln auf und du wirst leistungsfähiger mit diesen 2x15 Minuten in der Woche. Also wer das wirklich glaubt, okay, kann man nicht helfen, aber im Endeffekt sollte das logische Verständnis dann so weit einschreiten, dass man sagt, hey, das kann einfach nicht sein. Die vermarkten es dann aber auch so meistens mit dem Hintergrund, die kommen dann oft, das ist eine amerikanische Firma, die kommen aus dem Militär, sind ja vertrauenswürdige Personen, die lügen ja nicht und so weiter. Und dann unterstützt mit so Bodyscans, wo man sieht, blau ist Fett, rot ist Muskel und dann innerhalb von ein paar Monaten verändert sich das drastisch. Nur mit diesen 2x15 Minuten. So. Kann jeder gerne mal probieren. Das wird nicht funktionieren. Wie man es dann auch genauer angeschaut, was die da machen. Die machen im Prinzip ein paar Kräftigungsübungen und das war's dann schon. Viel mehr kann da ja nicht passieren, wenn man die Physiologie ein bisschen versteht. Und so verkaufen die das. Das bleibt dann eine Zeit lang aufrecht und ziehen die das Geld den Leuten aus der Tasche und dann irgendwann kommt halt eine neue Methode, vermarkten das wieder anders und so geht das, so läuft das immer weiter. Und dann geht es auch online eben über die Masse und so wird es dann verkauft.
Okay.
Und da war für mich dann im Prinzip so, jetzt ist genug, ich schreibe jetzt ein Buch und versuche einfach das zu vermitteln, dieses logische Denken, dass das wieder aktiviert wird, dass die Leute wieder nachdenken, was sie tun oder wie das eigentlich im Hintergrund wirklich funktioniert. Und das war im Prinzip auch der Anspruch, das Buch zu schreiben, das so einfach wie möglich runterzubrechen. Also ich wollte keine wissenschaftliche Abhandlung schreiben, weil das liest kein Mensch. Mir ist es darum gegangen, es soll ein Buch für einen Laien sein, der das dann verständlich aufbereitet bekommt und dem das auch erklärt wird, wie das ganze physiologische Konstrukt im Hintergrund eigentlich wirklich funktioniert. Und das sind auch viel, also einige haben gesagt, da ist ja keine Trainingsempfehlung drinnen. Und das auch hat, wenn man das Buch liest, sollte man eigentlich verstehen, warum. Weil da kann gar keine Trainingsempfehlung drinnen sein, weil ich zuerst brauche ich ja Daten aus dem Körper, damit ich weiß, womit habe ich es zu tun, wie ist der Leistungszustand an sich jetzt im Moment. Und daraus werden dann Maßnahmen abgeleitet, je nach Zustellung, was zu tun ist. Und das, da kann es keine Trainingsempfehlung geben, weil ich ja nicht weiß, was der Leistungszustand der ist. Da geht es eben darum, dieses Verständnis zu kriegen, was muss denn im Körper passieren? Weil alles, was jetzt an Dingen passiert, ist immer Ursache und Wirkung. Das heißt, ich führe von außen einen Trainingsreiz zu und im Körper passiert etwas. Und das sollte ich aber wissen. Das kann ich auch messen. Und so kann ich sehr zielgerichtet gehen nach dem, was ich entwickeln will, ob das Ausdauerkraft ist, Schnellkraft, Schnelligkeit und so weiter. Dahinter steht immer ein physiologisches Konstrukt, was passieren sollte. Und das zu wissen, ist einmal das Einmaleins jeden physischen Trainers. Nur das wird leider Gottes nicht wirklich vermittelt. Da werden Methoden vermittelt, die halt irgendwas versprechen, was da angeblich passieren sollte. Ohne diesen zweiten Teil, die zweite Hälfte, die Biologie zu vermitteln, was soll denn da wirklich passieren und wie kann ich das messen, um sicherzustellen, dass das im Körper dann wirklich veranlasst wird. Weil ja. man muss sich so vorstellen, der Körper ist ein sehr ökonomisches Gebilde. Man kann auch faul dazu sagen. Der Körper macht nur das, was unbedingt notwendig ist, wo er gezwungen wird dazu. Und wenn ich diese Reize dem Körper nicht zuführe in einer gewissen Regelmäßigkeit, dann macht er auch nichts. Dann schöpft man das Energiepotenzial, was man im Moment hat, aus und das ist auch mal erledigt. Wenn ich das aber regelmäßig mache, in der richtigen Intensität, dann zwinge ich genau dieses System, was ich verändern will, dazu, dass der Körper reagiert und es dann verändert. Und das Spielchen geht permanent dahin.
Ja, das, was du beschreibst, dass der Körper faul ist, das ist wahrscheinlich genau das, was die Leute dann letztlich auch dazu bewegt, diese 15 Minuten Mini-Trainings zu machen und sich das große Ergebnis zu erhoffen. Ne? Weil man natürlich in kürzester Zeit, wir haben ja alle keine Zeit mehr, innerhalb kürzester Zeit die großen Ergebnisse haben möchte, weil man ja irgendwo auch faul ist. Ich meine, wenn du es dir raussuchen könntest, Martin, dann wäre es dir wahrscheinlich auch lieber, das Ganze in 15 Minuten abzuhandeln, statt dich 2 Stunden quälen zu müssen.
Klar. Und für einen Laien ist es ja dann auch schwierig. Auf der anderen Seite hat er dieses Verständnis, was da notwendig ist, hat er nicht. So, und dann hat er jetzt die Möglichkeit, wenn ich immer sage, okay, du musst 3 Stunden in der Woche mindestens machen, damit du das System überhaupt zwingst, dass sich das verändert. verändert. Und dann auf der anderen Seite liest er, das geht ja auch mit 2x15 und da habe ich das auch noch dazu und das auch noch dazu. Oh, dann nehme ich das. Logisch. Ja. Logisch. Nur ja. Ist das halt immer eine Frage der Zeit, denen wird nur das Geld aus der Tasche gezogen. Die machen das eine Zeit lang und dann hört das halt wieder auf, weil sich nichts bewegt. Ja, und dann so quasi, ja, hilft leider nichts.
Ja, man kauft ja auch kein iPhone oder Android, weißt schon, ich habe nicht den Vergleich zwischen, kaufe ich mir jetzt das oder das Smartphone, sondern es ist ja, so wie du schreibst, was Biologisches, was Physiologisches. Was würdest du denn sagen von, also du beschreibst ja da drin auch die Biologie, was würdest du denn sagen, ist das wichtigste Verständnis, das jemand von der Biologie mitnehmen sollte? Also es ist eher die Anatomie, ich weiß, es lässt sich alles nicht so hundertprozentig trennen, aber ist es eher dann die Anatomie, ist es tatsächlich eher der Stoffwechsel?
Das muss man auch getrennt voneinander sehen. Das eine ist jetzt die Anatomie, das ist die Strukturseite, das ist wieder ganz was anderes und das andere ist der Energiestoffwechsel. Und der Energiestoffwechsel, der ist im Grunde genommen für jeden gleich. Das heißt, ich habe gewisse Mechanismen, um Energie bereitzustellen. Das läuft im Grunde genommen so, der ATP-Stoffwechsel, der läuft immer gleich. Der läuft aber nicht das Brettchen, der rennt immer. So, da wird ein Phosphat abgespalten und dann habe ich drei andere Mechanismen, um dieses fehlende Phosphat wieder anzuschaffen. Und die hat jeder. So, da habe ich den Phosphatstoffwechsel, der ist in der Muskulatur gespeichert. Den habe ich für schnelle, intensive Belastungen, vielleicht 5 bis 10 Sekunden. Dann habe ich den Kohlenhydratstoffwechsel, den habe ich in der Muskulatur gespeichert und in der Leber. Das heißt, da habe ich ungefähr 500 Gramm, je nach Körpergröße und Trainingszustand. Und der ist auch in der Muskulatur gespeichert und ein Drittel davon ist in der Leber gespeichert und das versorgt das Gehirn. Das Gehirn arbeitet nur mit Zucker. Zucker, Kohlenhydrate ist im Prinzip dasselbe. Und dann habe ich die Bereitstellung über die freien Fettsäuren, die im Blut herumgeistern. So, und diese drei Möglichkeiten habe ich. Und hinter jeder Trainingsmaßnahme steht dahinter ein physiologisches Konstrukt. Ob ich jetzt Krafttraining mache oder Ausdauertraining mache, Kraftausdauertraining mache und so weiter. Und dieses physiologische Konstrukt dahinter, das muss ich kennen, kann ich messen und das sollte ich auch treffen. Sonst ist die physiologische Zielstellung, da kann ich nie hin. Wenn ich dann sehr laktazid ein Krafttraining mache, das geht nicht. Der laktazide Stoffwechsel ist so quasi ein Notmechanismus. Das ist ungefähr so, wenn du sagst, früher sind die stundenlang hinter einem Tier nachgelaufen und haben das gejagt, irgendwann sagt das Tier, so jetzt reicht's mir, aber jetzt fresse ich halt. Dann hast du Energie mobilisieren können, um dich irgendwo schnell auf einen Baum zu retten oder was auch immer. Das ist aber nach einer halben Minute, spätestens nach einer Minute ist das, wenn du da nicht am Baum bist, hast Pech gehabt. So. Und dieser Mechanismus schützt dann auch gleichzeitig die anderen Reserven im Körper. Das heißt, wenn das Laktat dann zu hoch geht, dann hemmt es die Koordination, die nervale Ansteuerung. Da geht, bis du die Sternchen siehst, da fährt alles runter, um diese autonomen Reserven zu schützen, weil die brauche ich als lebenserhaltendes System. So, und dann, das kannst du auch gut beobachten, zum Beispiel 400 Meter hast du die höchsten Laktatwerte, die am Ende stolpern, die ins Ziel, weil es keinen Fuß mehr von den anderen bringen, weil du das Laktat alles hemmt, das sagst du, so, jetzt reicht's aber, jetzt hör auf, weil wir brauchen noch andere Ressourcen. Und diese laktaziden Belastungen braucht im Prinzip kein Mensch. In anderen Sportarten ist es unvermeidlich, dass man dorthin kommt, aber da geht es darum, das um die Ecke zu denken. Das heißt, ich muss so trainieren, dass ich so spät wie möglich in diesen laktaziden Stoffwechsel reinkomme. Und das ist meistens das Problem, weil die meisten dann nicht wissen, wie das geht. Dann gibt es dann Laktattoleranztrainings und was auch immer. Laktat produzieren kann ich immer. Sogar umgekehrt, das funktioniert insofern besser, wenn in der aerobe Komponente besser funktioniert, dann funktioniert auch das laktazide System dann am Ende effizienter. Und das verstehen die meisten nicht, auch aus dem Grund, weil sie auch nichts messen. Deshalb ist es, in jeder anderen Branche ist es eigentlich so, da habe ich am Anfang einen Eingangstest, damit ich weiß, um wo es geht, ob das Baubranche ist, Marketing, wo auch immer, dann. Und aus dem werden dann Maßnahmen abgeleitet, so, was machen wir? Und diese abgeleiteten Maßnahmen werden dann wieder mit einem gleichen Test überprüft, war das effizient oder wirksam, was müssen wir noch anpassen? Und die werden dann wieder überprüft. So, im Sport gibt's das nicht. Im Sport ist, wenn du in ein Fitnessstudio gehst, dann sagt er, ja, komm rein, da zieh da an und da an und dann fahrst da und dann, dann setzt du aufs Rad, dann aufs Laufband und dann ziehst du wieder dort und da an. Und die erzählen irgendwas. Die erzählen, was sie vielleicht sich wünschen, was sie gerne tun würden, aber ob das dann wirklich das ist, was die Zielstellung ist, physiologisch gesehen, um diese Dinge im Körper zu verändern, weiß kein Mensch. Da hofft jeder auf den Zufall.
Ja. Also zu dem Laktat noch ganz kurze Rückfrage. Ist denn der Muskelkater, weil da gibt es ja immer wieder diese Fragen, Muskelkater ist Laktatüberschuss und nein, Muskelkater ist doch was ganz anderes. Hat Laktat jetzt mit Muskelkater zu tun? Und wenn ja oder wenn nein, was ist Muskelkater dann?
Nein, der Muskelkater ist eine Faserzerstörung. Das heißt, wenn du jetzt irgendwas Intensives machst, es geht immer Intensität und auch Dauer, das ist immer eine Mischung. Das heißt, wenn du jetzt nicht gewohnt bist, Kniebeugen zu machen oder Liegestütz zu machen und dann machst du jetzt einen Tag, bist du super motiviert und schaust, dass du 100 Liegestütze am Tag zusammenbringst, dann hast du am nächsten Tag so einen Muskelkater, dass da alles wehtut. Das heißt, da hast du dann Faserzerstörungen in den Hauptmuskelgruppen. Die sind die Fasern quasi gerissen und das ist das, was dann Schmerz macht, weil diese Muskelfaserzerstörung ist dann ein entzündlicher Prozess drinnen. Darum spürst du das erst am nächsten Tag. Und das ist das, was wehtut. Das hat mit Laktat nichts zu tun. Das Laktat ist ein Endstoff, ein Stoffwechsel, ein Produkt von über den Energiestoffwechsel. Und das andere ist der Strukturstoffwechsel.
Das hat nichts
mit Laktat zu tun.
Und es hat auch nichts damit zu tun, dass das Laktat dann besser in diese verletzten Muskelfasern eindringen kann und so weiter.
Nein, das ist einfach eine Muskelzerstörung. Dann tritt, und das kann man auch messen, wie massiv das ist, da tritt Kreatinin aus der Muskelzelle aus und dann kann man das mit der Kreatinkinase-Messung messen, was auch jetzt zum Beispiel zum Einmal-Eins eines Coaches normalerweise dazugehört. Das ist das Laktat, CK und Urea. Mit dem kann ich eigentlich die Belastungen so steuern, dass da nichts schief geht. Weil mit CK und Urea mache ich auch diese Belastungssteuerung. Das heißt, ich kann den Athleten zur Belastungsgrenze führen, ohne dass der in Überlastung kommt. Und im Umgekehrten, wenn die Werte nicht in entsprechendem Maße reagieren, sind die Belastungen zu gering. Dann muss man da schauen, muss man sich was einfallen lassen, dass dort die Intensitäten entsprechend dorthin bringt, dass was passiert. Wenn ich jetzt ein Krafttraining mache, und am nächsten Tag ist keine Veränderung von dieser leichten Faserzerstörung messbar, dann war das zu gering, weil der Körper reagiert dann nicht, weil die Intensität dann zu gering war. Also das bisschen Krafttraining, das macht uns gar nichts, was soll man da verändern? Deshalb, der Körper ist sehr ökonomisch, das heißt, wenn kein Anlass da ist, Dinge zu verändern, macht das auch. So, und dieser leichte CK-Anstieg ist gewünscht, um eben sicherzustellen, dass die Intensität im Krafttraining zum Beispiel richtig war. Einen Muskelkater kannst du auch bekommen, wenn du einen Marathon laufst. Das ist einfach nur die Dauer, ist einfach die Muskulatur so belastet, dass die dann auch solche Faserzerstörungen hat. Und die sind dann am nächsten Tag messbar. Oder du gehst auf einen Berg und gehst dann runter. Das Runtergehen ist das Tödlichste für die Muskulatur, weil du gleichzeitig kontrahierst und gleichzeitig wird auseinandergezogen. Und da zerlegst du die Muskelfasern komplett und da kannst du am nächsten Tag nicht mehr gehen. Gehst du rückwärts, die Stiegen runter. Aber das hat nichts mit Laktat zu tun. Das Laktat ist bei Belastungen, je nachdem, du hast eine Halbwertszeit, 1 Millimol Laktat von einer halben Minute bis einer Minute. Und das ist wird dann anderweitig wieder verwertet. Das heißt, der Körper macht ja nichts umsonst. Das heißt, andere Organe, so wie das Herz, kann über das Laktat wieder Energie gewinnen. Aber eben weil der Körper sehr ökonomisch ist. Der macht nichts. Der verwertet alles, was irgendwie geht.
Interessant. Das heißt, also du sagst klar, den Muskelkater in Anführungszeichen kann man ja quasi messen, aber ich kann ihn ja auch spüren. Das würde für mich jetzt übersetzt bedeuten, in dem Moment, wo ich einen leichten Muskelkater spüre, ist es was Positives.
Da muss man auch wissen, wie es um welche Intensitäten man gemacht hat. Das heißt, wenn ich jetzt eine ungewohnte Bewegung mache, die ich so nicht nie gewohnt bin, dann kann ich einen Muskelkater ganz easy provozieren, überhaupt kein Problem. So, bei einem gewohnten Trainingsprozess, wenn ich sage, der macht gewohnte Kraftübungen oder gewohnte Trainingsübungen, dann sollte eine zu starke Erhöhung von diesem Wert, sollte man dann reagieren und den rausnehmen. Wenn die Werte zu hoch sind, riskiert man Verletzungen und das Risiko von Verletzungen ist sehr hoch, dann, dass man sagt, man hat jetzt einen zerlegten Muskel komplett, so Muskeleinrisse und so weiter. Auch die Koordination ist dann teilweise gestört, das provoziert dann zusätzlich die Gefahr von Verletzungen, also da sollte man reagieren. Aber das sollte im geregelten Trainingsablauf ja eigentlich auch nicht passieren, wenn ich das regelmäßig messe.
Ja, okay, verstehe. Das heißt, du sagst ganz klar, Bauchgefühl so lala, am besten ist natürlich immer zu messen.
Wer nichts misst, ist einmal eine Grundregel. Wenn jemand nichts misst, der hofft auf den Zufall. Der weiß nicht wirklich, was er tut. Das ist einmal Grundprinzip. Okay. Weil da hoffst du darauf, dass das passiert, was du gerne hättest, aber im Endeffekt weißt du es nicht wirklich. Aha. Und deshalb ist das Zufall da.
Das, was du gerade beschreibst an Messmethodik, das klingt ja schon sehr aufwendig. Ich meine, nicht umsonst machst du das in Vollzeit und nicht umsonst kommen die Profis ja auch zu dir. Sonst hätte ja jeder wahrscheinlich so ein Gerät zu Hause. Aber was wären denn so, wie sagt man, was wären denn so Einheiten oder Messmethoden, die alleine jetzt, sage ich mal, oder jemand, der so im semiprofessionellen Bereich sich gerade aufstellt, was sind da so Werte, die jemand messen könnte, wenn er sagt, okay, jetzt will ich mal schauen, was geht, jetzt will ich zumindest mal die nächste Stufe erreichen oder es mal vernünftig machen, und auch vergleichen mit dem, wo komme ich eigentlich her und wo sollte ich mich vielleicht hinentwickeln?
Im Endeffekt geht es darum, einmal eine Leistungsdiagnostik zu machen. Da weiß ich dann ungefähr, wo der von der Leistungsfähigkeit ist. Das ist jetzt nicht keine neue Erfindung, das gibt es auch schon ewig, es gibt schon mehr als 50 Jahre. Und mit diesen Daten kann man dann mal sehr, sehr gut arbeiten. Also da kann man eigentlich schon das meiste schon rauslesen, wenn man weiß, wie das geht, weil da gibt es dann mit den Werten, je nachdem, wie die Kurve aussieht und so weiter, kann man auch bewerten, was im Training passiert ist. Und da geht es nicht nur rein um die Ausdauer, sondern da kann man sehr viel mehr rauslesen. Und das ist mal die Grundvoraussetzung, weil diese Daten, die man daraus ablesen kann, kann man auch gleichzeitig sehen, wie sieht's mit der Belastbarkeit aus. Die Leistungsfähigkeit ist gleich die Belastbarkeit. Das heißt, wenn gewisse Systeme im Körper nicht auf einem gewissen Maß funktionieren, dann funktionieren die anderen Maßnahmen wie Kraft- oder Schnelligkeitstraining auch nicht wirklich, weil dann die Regeneration eingeschränkt ist, Immunsystem ist anfälliger, Aufmerksamkeitsleistung ist nicht so, wie sie sein sollte. Und da gibt es eben für gewisse Sportarten leistungsbestimmende Merkmale aus der Diagnostik und für manche leistungsvoraussetzende. Das heißt, die brauchen ein gewisses Maß an Leistungsfähigkeit, um die anderen Dinge, alles, was die Sportart abverlangt, um das aushalten zu können.
Okay, und angenommen, also sagen wir mal, ich, der Max, ich will jetzt damit anfangen. Kann ich sowas auch selber machen oder muss ich dann in ein Leistungszentrum wie zu dir kommen?
Richtig. Also das ist die Voraussetzung, selber zu machen. Das kann man sich eigentlich sparen, auch den Aufwand kann man sich sparen. Weil die meisten auch jetzt irgendwie das technisch gar nicht hinbringen. Es gibt dann schon Möglichkeiten, mit Handgeräten das Training zu steuern und zu überwachen. Das auch unter Vorbehalt. Und zwar damit, da muss man auch diese Handgeräte mit Laborgeräten abweichen, um die Abweichung festzustellen. Das passiert dann meistens auch nicht, weil sonst kann man sich an die Werte nicht wirklich verlassen. Und dann funktioniert es eigentlich sehr, sehr gut. Also in den letzten 25 Jahren habe ich noch keinen gehabt, wo es nicht funktioniert hätte. Das ist dann auch abhängig von, wie schnell sich die Dinge ändern und wie schnell die Systeme reagieren, ist dann auch abhängig von dem Umfang, der absolviert werden kann, den er vorausgesetzt auch aushält. Und das kann man auch steuern, dass das an einer Belastungsgrenze geführt wird. Und das Zweite ist, wie viel oder wie vorbelastet ist jemand? Wenn du jetzt zum Beispiel in frühen Jahren schon relativ in der Richtung gemacht hast oder regelmäßiges Training gemacht hast, dann hat die Zelle auch ein Erinnerungspotenzial. Und wenn du jetzt auf eine Leistungsfähigkeit sehr niedrig ist, wird es bei dir dann schneller gehen, als wie bei jemandem, der noch nie wirklich trainiert hat, weil dort die Systeme das erst viel uneffizienter dann lernen müssen.
Okay,
das
verstehe.
Funktioniert das eigentlich quasi todsicher.
Ja, dieser klassische Memory-Effekt, von dem viele sprechen.
Genau.
Was hältst du dann von so Messmethodiken wie mit so einer Smartwatch oder so Schrittzähler oder sowas? Macht sowas Sinn?
Ja, das sind alles externe, also X-Achsen, die gemessen werden. Das heißt, du musst dir vorstellen, du brauchst immer eine X- und eine Y-Achse. Die X-Achse misst alle Belastungen, sei es kmh, Watt, Schritte, Kilo, was der Teufel, kannst einsetzen, was du willst. Und dann die zweite Hälfte ist die Y-Achse, die biologische Information. Weil nur weil du jetzt Schritte sammelst, hast du noch lange nicht, sind die Schritte genug, sind die Intensität genug, also sprich von der Geschwindigkeit, damit die Reize auf den Körper kommen, damit du quasi, dass das System reagiert. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt nach einer Diagnostik kommt raus, du müsstest jetzt, um wirksam in, jetzt sagen wir, in einem Bereich zu laufen, müsstest du mit 10 km/h laufen. Okay? Dann hast du den wirksamen Reiz, bringst du mit 10 km/h auf den Körper, dass genau das passiert, was du gerne verändern willst. Der wird dann sukzessive dann auch angepasst, weil die Systeme verändern sie dann. So, und jetzt gehst du mit deiner Freundin, die will auch mitgehen, jetzt laufst du 8 km/h. So, dann hast du zwar Kalorien verballert, aber der Intensitätsreiz ist so gering, dass das System sagt, die 8 km/h, was soll man da ändern? Das geht easy, da braucht man nichts verändern. Du hast zwar Energieumsatz erhöht, aber keinen Reiz auf den Körper gebracht, wo du das System zwingst, dass er sich anpasst. Da wird auch nichts passieren.
Und auch gleich viele Schritte natürlich. Also wenn es genau die gleiche Strecke ist, gleich viele Schritte, könnte man auf dem Papier meinen, das ist das Gleiche, aber ja, macht Sinn. Wenn die Intensität nicht die gleiche ist, dann habe ich finde es einen guten Vergleich zu sagen, ich habe dann nur eine Achse gemessen, aber da fehlt die zweite Achse, um wirklich eine aussagekräftige Aussage treffen zu können. Clever.
Mhm. Genau.
Welche Rolle spielt denn in dem Zusammenhang aus deiner Sicht die Ernährung?
Die Ernährung wird in den meisten Fällen ein bisschen überbewertet. Ist zwar ein Riesenmarkt, wird sehr viel Geld gemacht damit, aber im Endeffekt da gibt es auch viele, die glauben, mit der Ernährung werde ich besser. Das stimmt nicht ganz. Es ist nicht ganz falsch, aber es stimmt so in wirklich nicht. Leistungsfähiger werde ich mit dem richtigen Training. Das heißt, das Gefühl, besser zu werden, kommt daher, wenn ich mich schlecht ernähre, fahre ich meine Leistungsfähigkeit eigentlich runter. So, und dann ernähre ich mich besser, qualitativ hochwertig, dann kann ich mehr oder weniger meine Leistungsfähigkeit abschöpfen, die ich habe im Moment. Wenn ich dann leistungsfähiger werden will, muss ich auch trainieren. Zum Beispiel stellst du das so vor, du hast ein Auto mit 200 PS und gibst einen ganz schlechten Benzin rein und ganz schlechtes Motoröl und wunderst dich, dass dann noch mehr 170 PS rauskommen. Ja, logisch. Das ist dann die Ernährung. Dann jetzt gibst du richtig gut Benzin rein, das beste Öl, was du kaufen kannst, und dann kriegst du auch die 200 PS raus. Und das ist ungefähr runtergebrochen die Ernährung. Das heißt, die Ernährung spielt insofern eine Rolle, dass du quasi alles, was an Regenerationsmaßnahmen notwendig sind nach sportlicher Belastung, weil das Training an sich unmittelbar schwächt den Körper. So, und danach geht es darum, die Substanzen wieder zuzuführen dem Körper, um alle Sachen wiederherzustellen und das besser wiederherzustellen. Und je besser diese Zufuhr ist, umso effizienter funktioniert auch, unterstütze ich dann die Trainingsmaßnahmen, um besser zu werden. Und dann gibt's halt über die Ernährung noch halt andere Aspekte, wo man sagt, eben die ganzen verarbeiteten Lebensmittel, aber da gibt's Fachbereiche, die das studieren und die sollte man dann fragen. Aber im Endeffekt ist es, sagen wir mal, für die breite Masse geht es einfach darum, einfach nachzudenken, was esse ich, wo kommt das Essen her, dass jetzt sagen wir mal, aber auf Qualität zu schauen, ausgewogen sich zu ernähren, und dann ist eigentlich das meiste schon erledigt. Also da brauchen wir jetzt bei den meisten Hobbysportlern nicht wirklich Nachdenken, das jetzt sagt, darum machen wir Wissenschaft draus. Im Endeffekt geht es darum, wir leben in einer Zeit mit Zuckerüberversorgung und dies wird dann eben dann gespeichert. Und Übergewicht ist die Nummer eins, wo man drauf schauen sollte, dass man nie an Gewicht zu sehr zulegt. Und dann eben auf der anderen Seite die Stoffwechselsysteme so trainieren, damit auch die ganzen Systeme so funktionieren, wie sie sollen.
Ja. Wir haben definitiv ein Übergewichtsproblem. Ich weiß nicht, kennst du die Fotos, wo man die Vergleiche sieht zwischen einem Strandbild aus den 60er Jahren und einem Strandbild aus der heutigen Zeit? Kennst du diese Fotos?
Nein, kenne ich nicht. Aber ich kann mir denken, wie das aussieht.
Ja, in den 60er Jahren sind die Leute natürlich, heute wird man wahrscheinlich Models dazu sagen, weil natürlich alle irgendwie schlank da am Strand rumspazieren und rumgurken. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass wenn du am Strand bist, super viele übergewichtige Leute, und das sieht man den Leuten halt einfach auch an. Und da muss auch keiner irgendwie von Body Positivity oder sowas sprechen, sondern das hat natürlich schon was mit dem Gesundheitszustand und, so wie du dann auch sagst, mit der Leistungsfähigkeit zu tun. Das ist ja schon krass. Also das heißt, wenn ich es jetzt richtig interpretiere, was du sagst ist, die Leistungsfähigkeit beziehungsweise die Intensität mit der Intensität meines Trainings kann ich bestimmen, wie groß mein Motor ist. Also ob ich jetzt 100 PS, 200 PS oder 300 PS an Leistungspotenzial sozusagen einmal habe. Und mit der Ernährung kann ich dann steuern, wie viel kann ich denn von diesen 100, 200, 300 PS abrufen.
Mehr oder weniger, ja. Mit der Ernährung kann ich im Prinzip die Leistungsfähigkeit runterfahren. Aber ich kann sie nicht erhöhen. Das geht mit Training. Mhm.
Ah, ja, okay. Verstehe. Also das Training begrenzt sozusagen die Leistungsfähigkeit und die Ernährung schöpft es aus. Gut, okay. Und du hast jetzt gerade den Punkt Regeneration noch angesprochen. Und in dem Klappentext steht es ja auch drin, da gibt es selbst einen Anti-Biohacker und so weiter. Was ist denn dran an diesen ganzen Biohacking-Methoden? Also ich gehe selber ab und zu mal Eisbaden, weil ich einfach merke, dass es mir zur Disziplin verhilft, aber auch irgendwie gut tut, um wach zu werden und so weiter. Aber welche machst du vielleicht auch sogar Biohacking, das sinnvoll ist, und welches Biohacking ist dann sinnvoll und welches ist nicht sinnvoll?
Sagen wir mal so, ich kann mit dem Begriff nicht wirklich was anfangen. Was wird denn da gehackt? Du kannst bei der Physiologie nichts hacken. Es gibt der Mensch hat sich physiologisch über die Jahrtausende entwickelt und die Physiologie ist so, wie sie ist. Und dieses Biohacking an sich, ich habe auch gegoogelt, was das heißt oder was der Begriff darunter zu verstehen ist. Ich kann die Physiologie nicht quasi austricksen. Das geht nicht. Ich kann mir nach physiologischen Gesetzmäßigkeiten kann ich mich bewegen und die Intensitäten oder das Training effizient auf den Körper bringen, was ich auch messen kann, zum größten Teil mittlerweile. Aber ich kann jetzt nichts, wie ich sage, okay, gibt es keine Abkürzung, das gibt's nicht. Und diese Maßnahmen wie Eisbaden und so weiter, das dient ja der Regeneration. Also im Endeffekt ist es ja so, die meisten Dinge sind so ein bisschen, sagen wir mal, nicht Ursachenbehebung, sondern Maßnahmen, um quasi die Ursachen zu umgehen. Weil er sagt, die meisten wollen dann nicht wirklich trainieren. Und dann ist so Biohacking-Maßnahmen, die bringen dich ja dazu, dass du jetzt sagst, dich besser zu organisieren, dass du nicht so viel Energie verballerst wie vorher, damit du eben runterkommst, dass der Körper mal sich entspannen kann. Eisbaden hat eben gewisse Effekte im Körper, die auch dann im Anschluss dann die Regeneration entsprechend, die macht ja dann alles als Ursache und Wirkung. Aber im Endeffekt, diese Maßnahmen helfen mir nicht, um leistungsfähiger zu werden, sondern das macht immer nur das Training. Das bleibt einfach so. Ich kann dann die, sagen wir mal, gewisse Regenerationsmechanismen ankurbeln und was auch eine körperliche Bewegung in den richtigen Intensitäten macht. Weil im Endeffekt geht es dann darum, die Durchblutung in den Arealen zu erhöhen und entsprechend dann der Regeneration quasi unterstützend und die Arme zu greifen. Das kann man ja alles machen, das ist ja alles nicht verkehrt. Nur ist das nicht das Mittel zum Zweck. Das heißt, das unterstützend zu machen, ist ja alles gut. Von Meditation angefangen über alles, das ist alles okay. Nur das alleine macht es gerade nicht sauer.
Klar, das alleine definitiv nicht, aber man versucht ja immer an bestimmten Punkten nochmal so ein kleines Tüpfelchen rauszuholen und so weiter, dass man von heute auf morgen den Menschen nicht auf einmal ersetzen wird durch den Superhuman. Das ist selbstverständlich. Zu dem Eisbad vielleicht nochmal ganz kurz. Jetzt gibt es auch die Leute, die sagen, wenn ich vorm Sport Eisbaden gehe, bin ich während dem Sport leistungsfähiger. Also hast du das schon mal ausprobiert? Oder habt ihr das bei euch schon mal ausprobiert?
Im Prinzip ist das ganz leicht zu beweisen. Da macht er Diagnostik, wo er das vorher nicht macht, und dann macht er Eisbaden und macht die gleiche Diagnostik. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Diagnostik anders ausschaut, ist eher gegen null.
Gegen null. Okay.
Weil wenn,
Ich kann mir jetzt.
du musst immer denken, so, jetzt, ich gebe dir ein Beispiel. Wenn die das behaupten würden, dann würdest du vor jedem Wettkampf irgendwo so ein Eispod sehen, wo die reinspringen und dann direkt zum Wettkampf gehen. Weil der Leistungssport ist da sehr pragmatisch. Das heißt, wenn das eine Leistungssteigerung bewirken würde, dann wird da jeder, dieser 800 Meter Bewerb, dann hupft der in den Eisbord rein und dann anziehen und zum Start. Hast du schon jemanden gesehen, der das macht?
Ja, so wie du halt Social Media.
Ja, aber das wäre dann vor jeder Weltmeisterschaft, wären da rund um Eisbottiche und die würden alle in den Eisbädern herumliegen und dann direkt zum Wettkampf.
Okay.
Macht aber keiner, weil es gemessen an der Leistungsfähigkeit nichts bringt.
Nichts bringt,
Danach
okay.
als Regeneration, wenn ich sage, als regenerative Maßnahme, ich sage, okay, ich unterstütze so die direkte Regeneration, wenn ich da reinspringe und dann machen die Adern zu und dann, wenn ich raus, machen die Adern auf, dadurch erhöhe ich den Blutfluss und so weiter, was die Regeneration dann nach wie vor, also klarerweise unterstützt. Das mache ich, den Effekt versuche ich mit Massagen und so weiter und aktiver Bewegung ja auch zu kreieren. Dagegen ist ja nichts einzuwenden. Und dazu eben die entzündungshemmenden Prozesse und so weiter, das ist ja alles längst untersucht. Da gibt es ja auch kein Geheimnis. Braucht ja kein. Also wird ja teilweise so ein bisschen so ein bisschen so eine mysteriöse Geheimniswolke da drum. Die Sachen sind alle untersucht, sind nachzulesen und das ist jetzt keine neue Wissenschaft. Es wird nur immer neu ausgegraben. Da brauchst du nur ein gewisses Alter mal erreichen, wo die in Wellen so alle paar Jahre wieder neu kommen. Das ist mit dem HIIT-Training das Gleiche. Das ist dann, das kommt immer in so Wellen, dann verschwindet es wieder und dann kommt irgendwer, liest da irgendwas, und dann kommt es wieder und verschwindet wieder. Das ist ja im Prinzip alter Hut. Das HIIT-Training ist ja auch ein alter Hut. Das hat aber, so wie es verwendet wird, ist es aber nicht so, wie es eigentlich gehört.
Okay. Also du sagst, ja, okay, aber das macht ja dann auch Sinn, dass du dich an der Physiologie sozusagen einmal orientierst, auf die Biologie hören und dann dementsprechend anhand von Zahlen gemessen dein Training auslegen. Und wenn dann rauskommt, dass, so wie es ja, wie du gesagt hast, dass es auch bewiesen ist, dass so ein Eisbad nach dem Training was hilft, dann macht man es. Aber und die Erklärung, dass es sonst jeder vorher machen würde und dass überall so ein Eisbad stehen würde, kann ich auch nachvollziehen, weil man ja jedes Zehntel rausholen möchte.
So ist es.
Okay.
Und diese Denkweise musst du für alles, was dazu versprochen wird, was jetzt angeblich eine Leistungssteigerung bringt, musst du so denken. Wenn es so ist, im Leistungssport sind die Ersten, die das machen würden, wenn es wirklich so wäre. Ganz klar. Weil wenn der
Okay.
sagt, der läuft jetzt, wenn die Leistungsfähigkeit schneller ist und der sagt, okay, mit 10 Sekunden schneller macht einen Unterschied zwischen dem dritten und dem ersten Platz. Das ist gar keine Diskussion, dass der ins Eisbad geht. Der geht einfach, weil der weiß, der ist um 10 Sekunden schneller. Und dann ist er gewinnt er das Ding. So,
Ja,
nur ist die Frage
ja.
dann, ob die anderen das auch machen, weil uns dann alle machen, gleicht sich wieder aus.
Ja, klar. Das war ja irgendwann mit dem Doping sogar so. Du hast bestimmt auch mitbekommen, dass der Armstrong, glaube ich, hat darüber geredet und der deutsche Radfahrer auch, dass
Ulrich.
irgendwann alle, bitte?
Der Ulrich. Ja.
Genau, der Ulrich, als sie dann alle irgendwann angefangen haben zu dopen, weil sie dann alle irgendwann auf dieses Level kommen mussten, weil sonst wären ihnen die gedopten Leute einfach davongefahren. Und genauso wäre es dann da auch natürlich. Klar. Welche Rolle spielt denn genetische Veranlagung bei der ganzen Geschichte? Also könntest du jetzt aus mir, sagen wir, vielleicht nicht mir jetzt, aber mir vor 20 Jahren einen absoluten Profi-Windkitesurfer machen? Oder kommt es schon ein bisschen auf die genetische Lotterie an?
Also bei Profi-Windkitesurfen ist die genetische Voraussetzung eher unrelevant. Da ist es eher, sagen wir, in Sportarten relevant, in sehr ausorientierten Sportarten oder schnelligkeitsorientierten Sportarten, wo die Faserverteilung doch eine sehr große Rolle spielt. So zum Beispiel im Rudern auch, weil da der Kraftanteil sehr hoch ist. Da gibt es eben, da haben sie eben in den 70er, 80er Jahren ja Massen an Muskelbiopsien gemacht, um in Verbindung mit der Laktatentwicklung, um zu schauen, wie ist das die genetische Verteilung in der Muskelzelle von schnellen und langsamen Fasern, und da gibt's dann dazwischen auch noch so eine Unterteilung, im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und in der Wirksamkeit des Trainings. Das heißt, man hat genau geschaut, wenn wir jetzt das Training machen, was passiert in der Muskelzelle, haben sie da Biopsie gemacht und gleichzeitig eine leistungsdiagnostische Untersuchung, und so hat sich das ja entwickelt. Das heißt, haben wir nicht nur Experimente gemacht und sagst, ja, schauen wir mal, sondern es war eine richtig systematische Erforschung von der Physiologie, wie sich gewisse Trainingsinhalte auf den Energiestoffwechsel auswirken. Und dann weiß man auch mit der Zeit, dass man zum Beispiel im Rudern eine Faserverteilung braucht von ungefähr 80, 20 langsamen und schnellen Fasern. Wenn das zu viel ist, hat der Einbußen, und wenn es auf die andere Richtung geht, auch. Also das ist so die optimale Verteilung. In Ausdauersportarten geht es darum, den Anteil der langsamen Fasern klarerweise relativ hoch zu haben, und in Schnellkraft- und Schnelligkeitssportarten in die andere Richtung mit den schnellen Faseranteilen. Da ist man dann irgendwann von der Leistung determiniert, wenn es dann wirklich um schon Medaillen geht. Aber bis zu einem gewissen Grad kann man das immer entwickeln, in alle Richtungen. So, der Großteil der Menschen haben so ein ausgewogenes Mischverhältnis. Und in den Sportarten, die jetzt so wie Kitesurfen, Spielsportarten und so weiter, spielt es ja eher eine untergeordnete Rolle. So, da ist ja nicht die Frage, dass der Sportart nicht gut werden kann. Da gibt es ja dann in Mannschaftssportarten gewisse Positionen, wo eben der dann besser zum Einsatz kommt. Und im Kitesurfen ist der technische Anteil sehr hoch, wo ich sage, da brauche ich gewisse Voraussetzungen, um das, was die Sportart quasi dem Körper abverlangt, auszuhalten. Und da geht es auch darum, nicht nur im Wettkampf selbst, sondern auch im Training. Das heißt, im Training bin ich sehr viele Stunden am Wasser, bin ich ausgesetzt vielen Stressfaktoren, überhaupt auch rundherum, Sonne, Wind und so weiter, da verbrasse ich jede Menge Energie. Und das heißt, um dieses Training im wiederholten Maße zu machen, braucht eine gewisse Leistungsfähigkeit, um das zu tun. Diese Leistungsfähigkeit als Nebenprodukt erhöhst du damit mit höherer Leistungsfähigkeit eine höhere regenerative Kapazität. Das Immunsystem wird massiv unterstützt. Ich bin stresstoleranter, ich kann die Aufmerksamkeitsleistung länger aufrechterhalten. Das heißt, ich kann dann auch jetzt einmal länger auf sehr technisch hohem Niveau arbeiten, als wie ein anderer, der dann müde wird, und dann kann der eigentlich das Beste, der Bock zusammen macht was anderes. Und so geht in Summe dann viel mehr weiter. Da muss ich dann schauen, dass die Leistungsfähigkeit auf einem gewissen Niveau ist, dass der das kann, was er machen sollte, was der Sportart und Intensitäten eben dem Körper abfallen. Und das
Okay.
Restliche ist dann technisches Training. Das heißt, um in der Lage sein, die Stunden beim technischen Training zu machen, ist es abhängig, wie deine Leistungsfähigkeit ist. Wenn die sehr schlecht ist, dann bist du halt, wenn du eine Stunde draußen am Wasser bist, dann ist erledigt. Weil dann bringst du nicht mehr viel zusammen, weil du wirst müde, und dann funktionieren die ganzen Abläufe nicht mehr. Wenn aber die Leistungsfähigkeit sehr hoch ist, kannst du das 2 oder 3 Stunden machen, und am nächsten Tag dann aber auch wieder und am übernächsten auch wieder. So in Summe kriegst du viel mehr Zeit in diesen technischen Trainings runter, ohne dass du körperlich ein Problem hast. Da musst du aber
Ja.
mit der Leistungsfähigkeit zuerst hin.
Okay. Macht zu 100% Sinn, ja. Ganz kurze Frage: Kannst du bei dir irgendwie eine Tür zumachen oder sowas? Oder ist bei dir alles offen? Weil ich glaube, im Hintergrund trainieren Leute, gell?
Nein, es ist alles offen. Es ist so ein Open Dings.
Okay, alle fleißig am Hasseln.
Habe ich nicht unter Kontrolle.
Okay, alles gut. Dann passt. Genau, also einmal die Physiologie, also einmal die Leistungsfähigkeit, einmal natürlich auch die Technik, die dahinter steckt und sicherlich auch das Mindset. Jetzt warst du mit einigen Sportlern ja schon beieinander. Was unterscheidet denn das Mindset von einem Vettel, von einem Verstappen und wie die ganzen Profisportler heißen, die bei dir schon waren? Was unterscheidet die denn vom Mindset her im Vergleich zu einem Normalbürger?
Da gibt es eigentlich keine wirklichen Besonderheiten. Das wird auch meistens aufgeblasen. Das ist halt quasi Leistungssport, sind die modernen Gladiatoren von heute. Und im Endeffekt, die Masse lebt ja von diesen Geschichten, die ja dann entsprechend verkauft werden und aufbereitet werden. Im Endeffekt sind das, also mit die richtig über Jahre vorne dabei sind einfach besessen von der Sportart. Und da gibt's nichts anderes im Leben. So, der will in der Sportart, will der Weltmeister werden. Und das Denken hat der mit 7, 8 Jahren. Und die machen dann alles, was für diese Sportart ist, machen die. Deshalb sind die richten das alles nach dem aus. Die haben die sind süchtig nach dem. So. Und die entwickeln eben dieses Mindset, dass quasi alles unterordnen für die Sportart. Wenn die dann noch Glück haben und in einem Betreuungsumfeld machen, wo die Leute zerstören, dann sind die meistens die, die es zu schlagen gibt. Dann gibt es eben relativ viele eben so Mitläufer. Die brauchst du auch, sonst kannst du keinen Wettkampf veranstalten. Weil 2, 3 alleine wird nicht lustig, sondern jetzt brauchst du halt eine andere Masse auch, die halt dort mitmachen, die das halt nicht ganz so konsequent machen, aber die brauchst du auch, um das Feld aufzufüllen. So. Und am Endeffekt, dieses Mindset ist immer, die sind meistens getrieben, so, die gibt's ja im Geschäftsleben ja auch. Wenn du jetzt sagst, einen Elon Musk, das ist ein Besessener von seinen Dingen, die er weiterbringen will. Und so ist dieses Mindset haben auch diese Sportler teilweise. Also, die sind permanent auf der Suche, irgendwas zu verbessern, was zu verändern. Und wenn die jetzt quasi dieses Umfeld auch haben, wo, weil der Sportler ist ja ein armer Hund, der kann jetzt alles abdecken. Wenn der jetzt ein Umfeld hat, der in den verschiedensten Bereichen, die auch mehr oder weniger in die richtige Richtung unterstützen, ja, dann wird's rund. Das haben aber leider Gottes nicht immer alle, weil der Sport, der ist auch vom Ego getrieben. Das ist ja, es gibt's ja viele Abtrünnige vom realen Leben, die sich im Sport dort versammeln, weil im Sport ist es oft lustiger für die, als wie normal zu arbeiten. Und jetzt ist da sehr viel auch im Ego getriebene Leute, die eher auf sich selber schauen, als wie auf den Sportler, weil im Endeffekt geht's darum, das sind alles Helfer für den Sportler, dass der erfolgreich wird. Und dann gibt's eben sehr viele Trainer, die quasi eher für ihre eigene Person ist die wichtige und der Sportler ist nur Mittel zum Zweck, damit sie selber besser dastehen. Und das geht dann meistens für den Sportler nicht so gut aus. Und auch die Sportler sind dann, sagen wir mal, gerade im Nachwuchsbereich ja teilweise auch arme Hunde, weil die sind ja dann im System gefangen und haben teilweise also von der Entscheidungsfreiheit nicht viel. Und wenn die in einem ungesunden System unter Anführungszeichen drinnen sind, wo das so verfestigte Strukturen sind, die einfach quasi, wo du als Sportler eine Nummer bist, dann hast, wenn du Glück hast, überlebst du das. Und sonst, wenn du Pech hast, dann scheidest du irgendwann aus, weil du keine Lust mehr hast, weil du verletzt bist oder was davon. Und das ist leider so. Und im Endeffekt ist ja, also nochmal, wenn man einen Schritt zurücktritt, denn der Leistungssport an sich, den braucht niemand. Das ist ein Luxusprodukt. Du hast in der Ukraine interessiert, das momentan überhaupt keinen Menschen, was da im Sport passiert, weil es nicht lebensnotwendig ist. Das ist reine Unterhaltung und als politisches Mittel. So, und ob da jetzt gut gearbeitet wird oder nicht, ist für das System an sich ja im Prinzip völlig wurscht, weil es wird immer Wettkämpfe geben, wo sich die matchen und versuchen zu gewinnen. Das ist unterhaltsam anzuschauen. Ob die jetzt richtig konsequent oder effizient arbeiten, spielt ja keine Rolle. Für den Zuschauer, der merkt das gar nicht. Da gibt's halt ein paar, die sich matchen, das Ding zu gewinnen, und das war's dann. Es gibt dann schon eine Beurteilung, was, ob das gut war oder nicht, aber warum genau, weiß kein Mensch. Und ausbaden muss am Ende der Sportler, der selber, der merkt es schon. Aber jetzt die breite Masse ist ihm dann abhängig, wie das vermarktet wird. Da gibt es ja Sportarten, die sind in den Medien präsent und andere Sportarten verhungern daneben, sind aber teilweise richtig, richtig anspruchsvolle Sportarten, sind halt leider in den Medien nicht wirklich vertreten, das sind halt dann auch mit.
Ja. Ja, am Ende werden die Sportler von den Tickets bezahlt, die verkauft werden. Also je mehr Tickets verkauft werden, desto besser ist es. Und wie du sagst, da geht es gar nicht darum, wie krass die Sportart ist, sondern wie unterhaltsam das Ganze am Ende des Tages ist.
Ja, und vor allem, wie medienträchtig das aufbereitet werden kann. Das heißt, es gibt ja Sportarten, die wären schon spektakulär, nur finden die in einem Ort statt, wo du keine Sponsoren hinbringst, wo du keine Zuschauer hinbringst, dass du jetzt Segeln hernimmst oder was auch immer, oder Kitesurfen. Die sind so weit draußen, das siehst du nicht. Die mediale Übertragung wäre dermaßen aufwendig, weil die einfach so weit weg sind, dass da im Fernsehen kommt da nicht viel rüber. Und das ist dann eher geht's darum, wie das aufbereitet wird, medientechnisch. Und die Sportarten, die medientechnisch sehr gut verwertbar sind, so in Stadien oder was auch immer, die haben natürlich dann einen Vorteil. Man ist fix installieren und das läuft. Ja, die Sponsoren kann ich überall pflastern und dann ist eben entsprechend Geld spielt. Dann kommt dann auch der Faktor dazu, ist es olympisch oder nicht, weil da kommt auch dann das Geld von der Politik dazu, weil Medaillen sind immer gut und lassen sich politisch gut vermarkten. Und wenn du das Pech hast, du bist in einer Sportart, die nicht olympisch ist, nagst du halt am Hungertuch, auch wenn du Weltmeister bist. Also du findest Sponsoren, die sagen wir mal, die Sportart interessant finden und dir dann auch Geld geben. Gibt es ja auch welche. Aber im Endeffekt wird es von den Medien bestimmt, wie viel Geld in einer Sportart drin ist. Wie das vermarktet werden kann.
Wobei gefühlt habe ich in letzter Zeit schon habe ich schon das Gefühl, dass immer mehr Sportarten oder gerade so Nischensportarten, da trägt natürlich Red Bull krass dazu bei auch, aber dass immer mehr Nischensportarten immer attraktiver werden und auch immer mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und darum ist jetzt letztes Jahr oder in der letzten Olympiade war Surfen zum allerersten Mal olympisch zum Beispiel, was da vorher ein totaler Nischensport war. Und da merkst du dann auch richtig, dass die Sportarten aufgehen und ich mache es jetzt schon ein paar Jahre und dann sind auf einmal die Spots dann voll geschwemmt mit Leuten, die alle auf einmal surfen, anfangen und die Sportart durchführen. Also hat seine Vor- und Nachteile für die Sportart. Es ist natürlich mega, wenn die mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil dann jetzt zum Beispiel auch in München dieser Surfpool entsteht. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da gibt es am Flughafen in München, bauen sie gerade so eine riesengroße Area, wo dann ein Pool entstehen soll, in dem dann gesurft werden kann. Ich glaube, da kostet die Stunde irgendwie 100 Euro. Und wenn du das dann wieder runterrechnest auf den Urlaub.
Ja, gibt's ja mehrere. Der Schweizer, der Jochen Schweizer hat ja auch eine. Und dann gibt's so Natur-Surf-Dinger auch teilweise. Aber
genau. Also das sind richtige Wellen. Also es sind nicht keine Flusswellen, sondern das ist also eine richtige Welle, wo ein Zug entlang fährt sozusagen und so eine Welle aufstaut, wie wenn du draußen im Meer bist und die dann
spektakulär.
Die dann natürlich perfekt bricht und meiner Zahl sind es 100 Euro dafür, aber wenn ich mir überlege, in der einen Stunde schaffe ich vielleicht 10 Wellen. Ich aus Deutschland müsste jetzt wahrscheinlich erstmal nach Frankreich an die Atlantikküste fahren, um da 10 perfekte Wellen zu bekommen, wird es ewig dauern. Es wird mich deutlich mehr als 100 Euro kosten.
Selbstverständlich. Im Surfsport ist eben das quasi, was die Schwierigkeit aufmacht. Du bist 3 Stunden, 4 Stunden am Wasser und gerade jetzt am Anfang, wenn du Glück hast, erwischt, kommst du bei 2 Wellen, wo du die Möglichkeit hast, wo du den Versuch machst, aufs Brett aufzusteigen und dann legst dich rein. Du kommst ja gar nicht einmal ins Surfen selber. Das dauert ja mal eine Ewigkeit. Und dann geht es ja eigentlich darum, du sollst das Surfen lernen und nicht, wie erwische ich die Welle. Und am Anfang lernst du ja nur, wie erwische ich eine Welle, um einmal zu versuchen, aufs Brett zu kommen. Darum dauert das ja so ewig. Warum ist es auch so schwierig?
Und das sind auch 90% der Zeit, die du da investierst.
Richtig,
das heißt, richtig. Aber es ist schön. Es ist mega. Ist schön. Ja, es ist, und, Und vor allem, du kämpfst dann und wenn du das dann wirklich mal erwischt hast, dann freust du dich umso mehr, wenn es gut geklappt hat. Also das ist schon
so ist es.
Ein kleiner Kampf,
allem,
aber das ist auf jeden Fall wert.
Vor allem ist es ja auch ein bisschen ein Lifestyle auch, wo du sagst, die Surfergruppe und Aloha und das Ganze. Ist ja so.
Absolut, ja. Da sind wahrscheinlich die wenigsten in der Leistungsdiagnostik.
Ah, du wirst dich wundern. Wir haben mit Surfer relativ
Echt?
Viel gemacht. Ja, wir haben mit Surfer relativ viel gemacht. Und da geht es im Prinzip auch so. Da geht es auch, diese Belastbarkeit zu schaffen, weil im Endeffekt, wenn du kennst Surfen, wie anstrengend es ist, rauszupaddeln im Kanal, dann auch jetzt zu warten, konzentriert zu bleiben, die richtige Welle zu erwischen und dann in dem Moment zu starten und das über mehrere Stunden. Das erfordert eine gewisse Leistungsfähigkeit. Aber meistens sind dann spätestens noch zwei Versuchen, sind die komplett fix und fertig und sind nicht mehr in der Lage, rauszupaddeln. Und da geht es dann dran. Da geht es ja darum, dass ich, je mehr Wellen ich erwische und je mehr Wellen ich surfen kann, umso besser kann ich das technische Vermögen dann entsprechend steigern. Und da geht es eben sehr viel darum, wie ist meine physische Belastung, um eben das dann zu machen. Weil es hilft mir auch nichts, wenn ich die Welle erwische und ich komme dann aufs Brett, und ich bin aber so fix und fertig schon, dass ich nur mehr Sternchen sehe, dann bringe ich auch auf der technischen Seite nichts weiter. Weil dann kann ich nicht so surfen, wie es eigentlich könnte, wenn ich in halbwegs frischem Zustand auf der Welle um bin.
Ja.
Das geht dann nicht. Und da haben wir relativ viel untersucht mit der Truppe.
Wie machst du das dann, Martin, wenn du in so eine komplett neue Sportart einsteigst? Liest du dich da tiefgehend ein und schaust, Was braucht es für eine körperliche Prädisposition oder welche Muskelarten werden da besonders angesprochen oder machst du das Learning by Doing oder hast du da jetzt einfach inzwischen so viel Erfahrung in den ganzen Sportarten über die letzten Jahre hinweg? Wie gehst du sowas an?
Ja, mittlerweile sind es ja über 100 Disziplinen und diese Belastungsstrukturen sind ja dann für viele Sportarten dann ähnlich, weil in erster Linie geht es mal darum, von der Wettkampfstruktur. Wie sind die Intensitäten dort? Das kann man auch messen mit den Athleten selbst. Dann geht es darum, wie lange ist die Wettkampfdauer? Wie oft gibt es das in Wiederholungen? Gibt es nur einen Lauf oder gibt es 10 Läufe pro Tag? Wie geht es über mehrere Tage und so weiter? Das zweite ist dann auch, wo man sich anschauen muss, wie findet das Training statt? Was muss ich an Training veranstalten, um dorthin zu kommen überhaupt? Was sind die Voraussetzungen dazu? Weil viele Sportarten ist der Wettkampf an sich eine geringere Belastung als wie das Training selbst, um dorthin zu kommen und dort gut zu performen. Das heißt, der Wettkampf ist dann eigentlich nur Abrufen von den Möglichkeiten, der ist eigentlich von der Belastung her eigentlich entspannt. So, aber nur um dorthin zu kommen, dass ich das machen kann, was ich gerne möchte, muss ich relativ viel Aufwand betreiben am Training, um diese physiologischen Dinge dorthin zu bringen, wo sie sein sollten. Und am Ende geht es dann ganz normal die Analyse von Leistungsfähigkeit, was es jetzt Stand ist. Und dann werden, je nachdem, die Dinge entwickelt nach der Reihe, dass der so schnell wie möglich dorthin kommt, wo er hin soll.
Okay.
Und teilweise habe ich auch nochmal in den frühen Jahren auch versucht, dann teilweise die Sportarten noch einmal selber auch zu machen, damit ich einmal ein bisschen ein Gefühl bekomme von der Belastung selbst, was da vorkommt. Natürlich geht das nicht ganz so wie wenn ich es schon jahrelang mache, aber du kriegst mit der Zeit ein Gefühl dafür, was sich da ungefähr abspielt. Das hast du dann. Und zusätzlich hat man dann auch messen mit den Athleten selber, wo man dann die Intensitäten auch im Wettkampf dann messen kann, auch im Training. Und das funktioniert dann eigentlich. Das ist dann kein großes Hexenwerk.
Ja, okay, verstehe. Gibt's denn bestimmte Dinge, die andere Länder anders machen als wir? Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel insbesondere China in den letzten Jahren anschaue, die geben gerade, was Olympia angeht, brutal Gas. Auch bei den Amis gibt es natürlich ganz oft totale Profis und die ziehen uns gefühlt immer wieder die Schuhe aus bei den Wettbewerben. Können wir von den Ländern was lernen oder gibt es was diese Länder besonders gut machen, was wir noch nicht verstanden haben?
Ja, da gibt es auch nicht. Das ist auch nicht neu. So wie früher war es ja so, dass die Amerikaner, die Russen und so weiter, jetzt auch China, die arbeiten noch im Darwin'schen Prinzip. Das heißt, die haben eine Masse von Leuten, die sie aufeinander losjagen und dort bleiben schon die paar über. Ja, das heißt, die Amerikaner haben früher bei den Wettbewerben haben halt aus alle Colleges 10, 20, 30.000 Leute aufeinander losgejagt. Und dann bleiben wir mal 50 über aus dem großen Pott. Und dann wird halt weiter selektiert. Und die dann überbleiben, da bleiben halt dann 10 über, die halt dann bei den Olympischen Spielen vorne mitmachen. Und wenn da einer ausfällt,
Das
auch kein
heißt,
Problem, der nächste ist eh schon drin. So, und das machen diese Länder, die haben eben dieses Potenzial an genügend Menschenmaterial. So, und die Länder, die das nicht haben, die müssen dann schauen, wie können wir systematisch eben physiologisch gesteuert das ordentlich machen. Beste Beispiel ist Norwegen mit 4 Millionen Einwohnern, die in allen Sportarten eigentlich, wo sie sagen, die gehen das seriös an, Sommer wie Winter, regelmäßig dort Leute vorne mit dabei haben, die da mitmischen. Und die haben vor Jahren das erkannt und die haben diese physiologische Herangehensweise vor Jahren schon dort eingeführt und das läuft als Basis einfach mit. Da wird jetzt mittlerweile nicht mehr großartig darüber geschrieben und berichtet, weil das ist einfach selbstverständlich unten als Basis rennt das mit. Und das ist bei uns teilweise nicht mehr der Fall. Das war in der ehemaligen DDR, war das so. Die haben nicht so viele Leute gehabt. Mal Doping mal abgesehen, das war jetzt gar nicht die Frage. Das haben sie halt dann quasi als Vorwand, um alles quasi den Westen gut dazustehen lassen. Das haben alle gemacht. Also da hat jeder experimentiert, aber die haben damals staatlich gestützt quasi Geldmittel zur Verfügung gestellt bekommen und haben alles Mögliche untersucht.
Das heißt,
Physiologisch mit Muskelbiopsien, alles was dazugehört, auch messtechnisch mit riesen Aufwand. So, und die Chinesen machen jetzt im Prinzip ja nichts anderes. Die haben erstens, machen teilweise Untersuchungen, wo sie jetzt sagen, okay, sie wollen irgendwas herausfinden. Ja, dann nehmen sie halt die Armee her und dann schicken sie mal 10.000 durch und dann schauen sie, wie effizient das wirkt oder nicht. So, und so arbeiten die. Und die Erkenntnisse daraus wenden sie dann an. Die Möglichkeiten haben wir nicht. Das ist jetzt einfach so. Und wenn die einmal seriös sagen, pass auf, der Sportart wollen wir vor allem mitmischen, ja, dann wird das politisch auch so weit abgesehen, dass das Geld spielt da keine Rolle. Das wird dann einfach gemacht. Und das wird auch so konsequent gemacht, dass das permanent überprüft wird. Da gibt es nicht, ja,
das
schau
heißt,
mal, es geht nicht. Das wird nicht. Und die haben auch die Mittel, dass sie sagen, wir kaufen auch Wissen zu. Die sind ja auch nicht blöd, sondern ja, wir müssen ja nichts selber erfinden, was es nicht schon gibt. Wir schauen einfach, dass wir dann ins Land holen und die sollen uns helfen.
ja, interessant, ja. Also macht Sinn, was du sagst, weil gerade bei den Amis auch bei den Colleges gibt es ja diese Sportstipendien, die gibt es ja in dem Sinn gar nicht so wirklich bei uns. Und da spielt Sport auch nochmal eine ganz andere Rolle. Ich meine, wenn man mal rübergeht und sich anschaut, was dieser College-Sport, was das für eine, und da sind wir wieder bei der medialen Aufmerksamkeit, ne, wie viele Tickets da verkauft werden, das hat einen ganz anderen Stellenwert, als jetzt der Sport bei uns hat, egal in welcher Sportart. Natürlich Football und Baseball und Basketball vorne mit dabei, aber da gibt es natürlich auch sowas wie Ringen und so weiter und so fort, das eine riesengroße Aufmerksamkeit trotzdem bekommt, weil es eben diese Sportstipendien gibt in den USA. Und das mit China finde ich krass, dass die da einfach ihre Armee hernehmen und sagen, wir wollen da vorne mitspielen, politisch und let's go.
Ja,
Crazy.
willst du mit? Ja, und die Amerikaner und so, die haben ja auch nichts anderes gemacht. Das haben wir auch. Im Prinzip musste ja vieles Ding, so zum Beispiel, die haben ja bei der das Laktatmessen kommt ja nicht jetzt so mal neu. So haben die damals schon Versuche gemacht vor dem Sturm der Normandie, wo die jetzt mit Laktat versucht haben, die Leistungsfähigkeit zu schauen, wie das Ganze funktioniert. Und das ist schon ein bisschen länger hin. Nur ist das halt dann irgendwie. Dass da so viel Tote gegeben hat, ist das dann irgendwo untergegangen, weil die haben andere Sorgen dann gehabt. Und dann ist das wieder gekommen. Aber im Endeffekt ist, alle diese Dinge gibt es ja schon seit sehr langer Zeit. Nur ist die Frage, wie werden die angewendet und wie werden die jetzt quasi auch vermittelt an Universitäten und so weiter, an den Sportmedizinern. Und da ist, sagen wir, es gibt schon welche, die da sehr richtig Gas geben, aber der Großteil, da wird es gar nicht wirklich vermittelt. Also auch die Universitäten, wir haben da relativ viele Bewerbungen gehabt, jetzt bei Red Bull-Zeiten noch. Und aus allen möglichen Universitäten, Deutschland, Österreich, dieses biologische Denken wird da nicht wirklich vermittelt. Das heißt, die lernen also die ganzen Methoden. Und was gibt es? Die Methode. Aber da, was da immer fehlt, ist, was passiert denn da physiologisch? Was soll denn da sein? So.
Ja.
Und das sind die Methodendenker. Und das gibt es zu 95%. Was viel wichtiger ist oder was viel effizienter ist, in adaptationsorientiertes Denken. Sondern da gibt es keine Methode mehr, sondern da gibt es mal einen Ausgangszustand. Und da muss ich schauen, okay, was verlangt die Zielsportart oder das Ziel, wo ich hin will. Und dann erst überlege ich mir, mit welchem Trainingsmittel kann ich diesen Zustand am wirkungsvollsten verändern. Wie ist der am effizientesten einsetzbar? Und dann muss ich diese Veränderungen permanent kontrollieren und messen. Und dann geht es erst los. Das heißt, da gibt es keine wirkliche Methode mehr, sondern ich arbeite nach physiologischen Kriterien, die permanent überprüft werden, um die Leistungsentwicklung zu überwachen.
Crazy. Ich finde es einfach interessant, gell, was da für Industrie dahinter steckt, hinter der Sportart, dass man dann auch wirklich den menschlichen Körper versucht, bis ins kleinste Detail auseinanderzunehmen und zu verstehen, um dann da mehr rauszuholen. Also ich finde es eigentlich geil, dass es diese Industrie an sich da dahinter gibt, weil sonst würde man einfach so dahin siechen und sich dazu vielleicht gar keine Gedanken machen. Mein Football ist ja damals auch bei den Amis erfunden, eingeführt, wie auch immer worden, weil man irgendwie den Krieg imitieren wollte, damit sich die Männer da austoben können und ihrem Kriegsgehabe in Anführungszeichen trotzdem irgendwo gerecht werden können und gesellschaftstauglich sind, zumindest die sich da halt auslassen mussten. Also der Sport hat auf jeden Fall einen krassen gesellschaftlichen Impact. Und was ich dann aber immer wieder verwirrend finde, ist, dass es dann Eltern gibt, die sagen, ja, wir wollen auf jeden Fall nicht, dass, wenn unser Kind jetzt Fußball spielen gibt, dass es eine Mannschaft gibt, die verliert. Das ist was, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Hast du davon schon mal gehört?
Ja, es gibt auch teilweise an Schulen, dass sie jetzt Wettkämpfe verbieten, weil wenn Kinder verlieren, dann sind die psychisch geschädigt. Also halte ich für einen kompletten Schwachsinn. Der Sport ist eigentlich das ideale Mittel, um mit diesen Dingen umzugehen. Und das gilt nicht nur für den Sport. Sag mal, nimm das normale Leben her und das normale Business. Wie wirst du besser? Mit Fehlern. Das heißt, du machst einen Fehler, fliegst auf die Nase, lernst daraus, machst es besser. So, und je öfter du aufstehst, lernst du mehr. Was wäre, wenn du sagst, du drückst nie eine auf die Nase, dann gehst du blauäugig durchs Leben und irgendwann kriegst du eine Nase und kennst dich nicht mehr aus. Und diese Herangehensweise, dass man sagt, die Kinder können damit nicht umgehen, das ist heute für einen kompletten Blödsinn, weil im Prinzip das ist genau das. Im Endeffekt bereitest du die Kinder auf ein Leben danach vor, die werden ja depressiv. Wenn die Kinder dann fertig sind aus der Schule und jetzt, egal was ich mache, ist alles immer Sonne, eitel und alles ist super und toll. So, jetzt kommt der aus der Schule raus und sagt, so Freund, wenn du das nicht noch einmal ordentlich machst, dann fliegst du raus. Der wird ja depressiv. Der versteht die Welt nicht mehr. Und das ist ja komplett. Also das Schulsystem generell ist wieder ein eigenes Thema. Also da gehört, das ist auch im Prinzip veraltet. Das werden die Kinder werden in eine Norm gepresst, weil alles, was jetzt irgendwie außerhalb der Norm ist, ist entweder kriminell oder abnormal. Und die versucht man dann in die Norm zu pressen. Im Endeffekt brauchst du nur dort von einer, ich weiß nicht, ob du die Birkenbiel kennst.
Ja, super Frau.
Hör da einfach nur jede Menge Dinge an, was die erzählt über Schule und Kindererziehung. Das ist eigentlich ein Augenöffner und das wäre eigentlich eine Pflichtlektüre für alle angehenden Lehrer in Studienzeiten. So Lehrer werden wollen, die bombardieren mit diesen Dingen.
Ja.
Aber
Eine Sache, die sie ja auch sagt, ist, dass Jungs ja ganz anders lernen als Mädels. Also Jungs brauchen die Bewegung, die in den Raum zu setzen, wo sie ruhig sein müssen und sich nicht bewegen dürfen und dann sich da irgendwie intellektuelles Wissen ins Hirn reinpressen müssen. Das ist überhaupt nicht die Art und Weise, wie Jungs oder Männer lernen, sondern da braucht es einfach Bewegung, da braucht es vielleicht auch große Blätter, wo ich dann anfange zu schreiben, damit ich es einfach physisch irgendwie verarbeiten kann. Und die Jungs sind den Mädels, ich habe letztens erst wieder ein Video von ihr gesehen, die Jungs sind den Mädels irgendwie ein Jahr zurück sozusagen, die Mädels sind den Jungs ein Jahr voraus. Und das ändert sich dann später wieder, aber am Anfang ist es eigentlich eine Vollkatastrophe.
Und die ganze Schulzeit eigentlich. Das ist, du wirst in eine Norm gepresst. Und du wirst ja quasi, da sagt sie auch dieses Beispiel mit dem, wo der über die Tiere schreibt, da gibt es einen Fuchs, eine Ente und noch ein paar, und die Ente ist die Beste im Schwimmen. So, und die wird aber so gedrillt, dass die quasi auf den Baum klettern kann sie nicht, und die wird permanent gedrillt, auf den Baum zu klettern, was sie sowieso nie richtig lernen wird. So, und auf der anderen Seite wird sie beim Schwimmen so schlecht, dass sie zwar in der Norm ist, aber die Ente ist nicht wirklich zufrieden. Die ist die Einzige, was es merkt. Aber die anderen alle sagen, sie ist eh in der Norm, das passt schon so und fertig. Und wer überbleibt, ist die Ente. Und das sind so Beispiele, sie bringt dir das dann auch mit Beispielen sehr klar und deutlich, wo du eigentlich sagst, eigentlich, was machen die da mit den Kindern? Das ist eigentlich erschreckend. Ja. Aber das ist ein anderes Thema, aber im Endeffekt ist es eine Riesenempfehlung, sich das anzutun und einmal dort einmal einiges an Material, was jetzt auch frei erhältlich ist, kann man das auf YouTube stundenlang sich anhören. Also das ist generell eine Empfehlung.
Ja, und was krass ist, dass die ganzen Videos halt schon über 10 Jahre alt sind. Also das finde ich so irre, weil dieses Wissen, das existiert ja schon seit Ewigkeiten. Und die Frau wird jetzt zur Internet-Koryphäe, obwohl sie leider Gottes schon gar nicht mehr unter uns weilt. Und was ich aber krass finde, ist, dass dieses Wissen ist nach wie vor aktuell. Das gibt es seit 10 Jahren, ähnlich wie deine Methodiken beim Sport, ne? Also es ist alles da. Wir wissen vieles schon seit Ewigkeiten. Man muss es halt jetzt irgendwie noch umsetzen.
Ja.
Jetzt haben wir gerade, wie Jungs lernen und wie Mädels lernen, angesprochen. Und an der Stelle nochmal die Frage, du hast ja schon mit Männern und Frauen zusammengearbeitet, schätze ich mal, im Leistungssport. Welche Unterschiede merkst du da zwischen Mann und Frau, sowohl mindset-technisch als auch von der körperlichen Leistungsfähigkeit her? Weil man ja jetzt auch immer wieder in den Nachrichten hört, dass es ja ungerecht bezahlt ist, das ist das eine Thema, aber das andere ist, ob man die nicht gegeneinander auch antreten lassen sollte und so weiter. Wie schätzt du das ein? Wie sind da deine Erkenntnisse in den Unterschieden zwischen Männern und Frauen?
Sagen wir mal so, die Frauen sollten sich mit Frauen messen und die Männer mit Männern. Aber grundsätzlich, das geht immer schief. Also, das haben sie schon auch öfters vorgeführt im Tennis oder sonst irgendwo. Das funktioniert einfach nicht. Das geht für die Frauen immer schlecht aus. Wozu auch? Ist ja Blödsinn. So. Und die Herangehensweise bei Frauen und Männern, sagen wir, das Mindset, wenn die sagen, okay, die will dort gewinnen, das sehe ich keinen großen Unterschied. Das Einzige ist die Herangehensweise, wie man Dinge vermittelt. Die ist schon unterschiedlich zwischen Männern und Frauen. Frauen muss man mehr erklären, die haben mich auch sehr lange damit beschäftigt, nachdem ich sehr viel von der physiologischen Seite so weit untersucht habe, okay, das Ding ist jetzt mehr oder weniger halbwegs so durch, dass man sagt, okay, da das funktioniert. Ist es auch für mich darum gegangen, wie man diese Dinge dem Sportler vermittelt. Weil im Endeffekt geht es darum, das Training dann kannst du ansagen oder zwingen, aber das funktioniert in der Regel nicht sehr lange. Das heißt, man muss die Sportler mit dem Wissen füttern, warum das eine so gemacht wird oder warum man das eher weglässt. Und da geht es darum, sehr viel Wissensvermittlung zu betreiben, damit der Sportler das versteht. Und dann funktioniert es erst richtig gut. Und die Art und Weise, weil im Endeffekt ist es auch so, dieses Vertrauen, was du da aufbauen musst, ist ja, du musst dir denken, du bestimmst den größten Teil des Tagesablaufs von dem Menschen. Das heißt, der muss dir komplett vertrauen, das, was du ihm sagst, was er tun soll, am Vormittag 3 Stunden, am Nachmittag 4 Stunden und dann vielleicht darüber hinaus auch noch, wenn er sagt, okay, dann machst du dann am Abend das und das und das. Der muss dir hundertprozentig vertrauen, dass das, was du ihm sagst, funktioniert. Und das ist insofern auch relativ dann einfach, weil du es ja auch mit den leistungsdiagnostischen Daten, die auch nachweisen kannst, und die vertrauen dir dann auch hundertprozentig. Und das macht es auch, sagen wir mal, wenn man dieses Konzept mal verstanden hat, auch einfacher. Auf der anderen Seite, gerade am Anfang, das zu vermitteln, warum das so gehört und was sie jetzt anders machen müssen als davor, das ist schon unterschiedlich Männer und Frauen. Bei Männern ist teilweise so, ja, ist schon recht, so, mach mal, es passt schon, du denkst schon, dass du dich auskennst. Und Frauen sind da auch eben mehr sozial gestrickt, mit dem muss man auch, sagen wir mal, abseits davon über andere Dinge auch kommunizieren, weil sonst fühlen sich die irgendwo verloren. Das ist einfach der soziale Aspekt von Frauen, die einfach mit dem, es ist einfach so.
Ja.
Und ein Mann ist eher so, sagen wir, was ich zum Tor habe, die macht das schon, das passt schon. Und eine Frau will mehr auch drüber reden. Da geht es nicht darum anzusagen, sondern einfach drüber reden geht's da und das ist einfach so.
Ja.
Also das heißt, sehr viel zuhören. Im Endeffekt ist es viel zuhören. Weil im Endeffekt ist es so, mit Zuhören kriegst du die Informationen, die du brauchst, um es quasi dem Sportler auch entsprechend helfen zu können.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Also du, die erzählen dir ja dann sozusagen, wo es vielleicht zwickt und du kannst dann daraus wieder deine Schlüsse ziehen oder wo es vielleicht auch besonders gut läuft und dann daraus wieder deine Schlüsse ziehen für die nächsten Trainingsanweisungen. Das heißt, du bist ja dann nicht nur derjenige, der den Trainingsplan schreibt, schon fast so ein bisschen die psychologische Stütze auch, wenn man so möchte, oder?
Ja, sagen wir mal, ich bezeichne mich nicht als Psychologe. Das ist im Prinzip ein normales, sagen wir mal, ein Zugehen auf Menschen. Zuhören, reagieren, was der sagt, wo drückt der Schuh. Und da geht es, sagen wir mal, wenn es jetzt irgendwelche psychologischen Dinge anstehen, die jetzt außerhalb vom Sport, sie Probleme mit, dann redest du wie mit einem Freund reden würdest. Aber jetzt, wenn der Hilfe braucht, dann gibt's Leute, die haben eine Ausbildung dafür und die werden dann auch zu dem, der wird dann dazugeschalten, das ist klar. Und da muss man auch aufpassen, die Psychologie ist da, wird da sehr oft in einen Topf geworfen. Dann gibt es Sportpsychologie, da geht's nicht darum, wie geht's der Familie oder wie ist das Verhältnis mit Papa und Mama und so weiter. Und dann geht's darum, was kann ich von der mentalen Seite dazu beitragen, um die Leistungsfähigkeit zu unterstützen oder zu verbessern. Da geht's dann um Sichtfelderweiterungen, Auswahlreaktionen zu schulen, koordinative Dinge zu schulen, alle diese Dinge, die rein leistungsfähig auf die Leistungsfähigkeit ausgerichtet sind. Das andere ist aber ein komplettes anderes Feld. Das ist im Prinzip so, wenn du Probleme mit den Augen hast, gehst du auch nicht zum Internisten. Weil du weißt, das ist auch Mediziner, aber das ist ein anderes Fachgebiet. So.
Was heißt?
In der Psychologie gibt's ja das auch. Was sind die noch ein bisschen in der Höhe? Da haben die quasi das ist auch ein Riesenthema, dass die sagen, okay, wer wirkt denn im Sport mit? Da geht's ja darum, auch genau diese Felder auch klar zu trennen. Das haben wir da eigentlich relativ konsequent gemacht. Also okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und wenn dann jemand dazu kommen wollte, okay, das haben wir alles, was kannst du jetzt beitragen? Und da war das Eis dann meistens relativ dünn. Aber so musst du machen, weil es gibt dann so Alleinunterhalter, die quasi alles abdecken. Das kann der gar nicht, das ist unmöglich. Das geht nicht. Das Wissen ist aber so spezifisch und so umfassend schon. Da hat jeder seinen Bereich und das wird dann quasi zusammengeführt und aufeinander abgestimmt, weil die teilweise übergreifend sind. Das heißt, wenn ich jetzt mentale Probleme habe und meine Leistungsfähigkeit ist so niedrig, das ist, wenn du dir vorstellst, du bist jetzt ein bisschen angeschlagen, ein bisschen verkühlt und dann schlägst du herum wie ein nasser Fetzen. Ja, da wird mental nicht großartig was sein, wo du sagst, so, und jetzt machen wir.
Ja.
So, fühlst du dich gut? Bist du stark, leistungsfähiger? Dann gehst du mit der Brust voraus, sagst du, was machen wir jetzt? Und dann ist das ganz andere Situation und diese Probleme regeln sich dann von selber. Und auch von der strukturellen Ebene, zum Beispiel ein Physiotherapeut, der permanent mit Überlastungen zu kämpfen hat und Muskelverspannungen. Ja, wenn die Leistungsfähigkeit so weit unten ist, dann habe ich auch entsprechend vermehrt strukturelle Probleme. Ja, dann muss ich aber, da ist aber der Physiotherapeut nur Reparaturbrigade. Die Ursache liegt woanders. Die Leistungsfähigkeit ist zu niedrig. Und dann muss ich die einmal dorthin bringen. Dann hat der Physiotherapeut auch weniger Arbeit, weil diese Überlastungsgeschichten sind weg, die sind gegessen, gibt's nicht mehr. So, und dann kann er sich um wirklich andere Sachen kümmern. Und das heißt, das sind dann teilweise hauptsächlich prophylaktische Arbeiten, wo der im Vorfeld, da hat er noch keine Schmerzen oder so, sondern er weiß, er kann aufgrund dieser Untersuchungen sehen, okay, die Hüfte ist leicht verdreht oder die Achse passt nicht ganz. Und das kann dann später bei Erhöhung von Umfang und Intensität zu Problemen führen. Also muss der jetzt prophylaktisch schon diese Dinge vorher herausfinden, damit dann keine Einschränkungen bestehen, wenn höhere Intensitäten oder Umfänge dann kommen. Und so läuft das dann. Das meiste andere ist einfach Reparaturbrigade. Ist einfach, der hat irgendein Problem und dann machen wir. Das musst du vorher schon klären.
Ja. Ja, ich habe einen Physiotherapeuten im Gespräch da gehabt, der hat auch gesagt, teilweise ist die Medizin und auch er hat selber zugegeben, teilweise überfordert, wenn jemand zu Ihnen in die Praxis kommt und sagt, mir geht es zwar gut, aber ich hätte gern, dass es mir noch besser geht.
Richtig. Das ist ja auch, weil die Ausbildung es nicht hergibt. Wir sind in einer Nachsorgegesellschaft. Das heißt, wir reagieren erst dann, wenn ein Problem da ist. Das heißt, diese Untersuchung so zu gestalten, dass man in prophylaktisch etwas erkennen kann, und sagt, okay, wenn man das nicht behebt, das wird irgendwann ein Problem. Dann geht es darum, das so zu bearbeiten, dass man das in den Griff kriegt, dass das später dann kein Problem mehr macht.
Ja. Ja, und da, glaube ich, spielt die Eigenverantwortung. Ich habe es jetzt in einigen Folgen schon angesprochen und es ist egal, über welchen, das wird mir immer klarer, es ist egal, über welchen Bereich wir sprechen. Das Thema Eigenverantwortung schlägt auch da wieder zu. Ja, also sich damit tiefgehend zu beschäftigen. Man kann es jetzt so tiefgehend machen und dann auch zu dir gehen und sich da wirklich in aller Tiefe mit seinem Körper und mit seiner Gesundheit, seiner Leistungsfähigkeit letztlich beschäftigen. Oder man kann es komplett lassen. Also die zwei Extreme gibt es wahrscheinlich. Und alles ist ja miteinander auch irgendwo vernetzt. Du sagst jetzt, klar, die Hüftfehlstellung, aber wenn man dieses ganze Große nochmal betrachtet, weil ja auch gerade so viele psychische Probleme und so weiter haben und du sagst jetzt, die Psyche beeinflusst den Körper, aber es ist ja auch genau andersrum. Also auch die körperliche Leistungsfähigkeit beeinflusst natürlich auch die psychische Leistungsfähigkeit oder die psychische Resilienz und Dinge zu verarbeiten und zu verkraften und so weiter. Und das hängt alles so krass miteinander zusammen und deshalb diese Eigenverantwortung, die da jeder eigentlich für sich selber übernehmen müsste, das passt, so wie du gerade auch gesagt hast, gar nicht in unser Gesellschaftsmodell von dem, was wir unter Gesundheit verstehen. Weil wir eben in dieser Nachsorgegesellschaft sind. Wir haben ein wahnsinnig gutes Notfallversorgungssystem. Also in dem Moment, wo du, keine Ahnung, Herzinfarkt etc. bekommst, dann bist du bei uns echt wahnsinnig gut aufgehoben. Aber in dem Moment, in allen Schritten, die da vorkommen, in allen Schritten, wo es heißt, komm gar nicht erst dorthin, dass es diese Notfallvorsorge braucht, sind wir quasi blank. Also da ist jeder gerade auf sich gestellt. Was auch okay ist, und also es gehört ja auch zu der Freiheit in der Gesellschaft dazu, sich dann wirklich um sich selber kümmern zu müssen. Das muss man auch dazu sagen.
Richtig. Nur die meisten sind dann eben arme Hunde, weil sie ja diese Informationen teilweise schwer bekommen. Das heißt, da müsste viel Aufklärungsarbeit auch erfolgen. Zum Thema Resilienz, das heißt jetzt Neudeutsch Resilienz, nennen sie immer noch Belastbarkeit, weil das im Prinzip das Gleiche ist. Und das ist ja auch dann, das wird jetzt neu erfunden. Jetzt ist die Resilienz das große Thema überall und jeder erzählt irgendwas dazu. Es ist ja alles nicht ganz falsch. Weil die meisten hacken sich dann auf der mentalen Seite ein und du musst dann das machen und so weiter und du musst dich besser organisieren. Ja, das hilft alles auch. Das heißt, du musst organisierter dafür haben, dass du nicht so viel Energie wie vorher und wenn du organisierter bist, dass du jetzt mit Meditation und so weiter, dass du auf das System wieder runterholst, aber die Ursache ist nicht behoben. Das heißt, der ist immer noch gleich schlecht leistungsfähig oder belastbar. So, das ändert ja nichts. Und hilfreich ist es insofern, dass er schon sagt, okay, er unterstützt die Regeneration ein bisschen mehr und er schaut, dass er das System einmal runterkriegt. Und da kommen dann die hormonellen Steuerungen auch dazu, mit Cortisol und so weiter. Das ist ja auch dann das Gleiche, wo die sagen, Cortisol ist so schlimm. Cortisol ist im Prinzip eine geile Erfindung von der Natur. Das ist im Prinzip, wenn Cortisol mal richtig einfährt, da hören sogar die Haare und die Fingernägel auf zu wachsen. Weil das Cortisol im Prinzip alle möglichen Energieressourcen mehr oder weniger freischaltet, um in Lebensgefahr irgendwie da rauszukommen. So, und das ist aber von der Natur so eingerichtet, dass du sagst, okay, du gehst jetzt irgendwo hin, so, und zack, steht der Tiger vor dir, dann fährt das Alarmsystem hoch, Cortisol schießt ein, Adrenalin schießt ein, du kannst alle deine möglichen Energieressourcen nutzen, die du zur Verfügung hast, beim einen halt mehr, ein paar weniger, um dein Überleben zu sichern. Und wenn du dann in Sicherheit bist, wenn du das Glück hast, nicht gefressen zu werden, dann fährt das alles wieder runter. So. Und bei uns ist es so, dass durch die Lebensweise, was wir jetzt haben, mit dem Stress und so weiter, dass du permanent Cortisol schüttelst jeden Tag. Ja, das musst du abliefern, da, immer permanent. Du fährst das System nie runter. Und mit diesen Maßnahmen hilft es dann auch, diese Systeme wieder zu entlassen, damit das einmal sich beruhigt alles wieder. Das ist dann schon hilfreich, das merkst du dann schon. Aber im Endeffekt behebst du nicht die Ursache. Das heißt, die Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit musst du anheben, damit alles, was du an Energieressourcen hast, vergrößerst. Du musst dir vorstellen, du hast eine 9-Volt-Batterie und alles, was darüber hinausgeht, hast du ein Problem. Wenn das jetzt nur ein Tag ist, ist kein Problem. Wenn hast du nicht 2-3 Tage wieder, wo es ein bisschen gemütlicher geht. Aber wehe, es sind einmal 3-4-5 Tage oder mehr über diese 9 Volt drüber, dann ist es eine fragliche Zeit, bis dich niederstreckt. Ja. Und die Burnout-Geschichten sind alles solche Sachen. Da wird einfach drüber. Die Regeneration hinkt so dermaßen hinterher, dann brauchst du nur anhusten und fällt schon um. So, und wenn ich jetzt aber die Leistungsfähigkeit erhöhe und diese 9 Volt auf 15, 18, 20 Volt jetzt so aufstocken könnte, und das passiert mit entsprechendem Training, mit der Leistungsfähigkeit zu erhöhen, dann ist mir das egal, ob da mal 10, 15, sagen wir, wollte ich verbrauche über den Tag, jetzt nur um das bildlich zu machen, habe ich kein Problem damit. Dann am Abend kann ich auch noch mal sagen, was machen wir jetzt? Weil ich genug Ressourcen habe. Und das ist Belastbarkeit. Das ist Training, das Ausdauertraining ist dort Mittel zum Zweck, um diese Belastbarkeit sich zu erarbeiten. Und dann bin ich eigentlich safe. Wenn ich einen gewissen Leistungswert habe, dann bin ich eigentlich gesundheitlich auch auf der sicheren Seite, weil dann kann ich alles, was jetzt daherfliegt, dass wir jetzt ein Virus einfangen, das ist nicht zu vermeiden. Aber wie das System reagieren kann und die Ressourcen, die es nutzt, viel leichter als jeder andere.
Ja.
Dann bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. Und das ist dann ganz eine andere Lebensqualität. Also teilweise, wenn ich jetzt durch unsere Lebensweise jetzt degenerieren diese Systeme, durch die Mobilität, wir bewegen uns nicht mehr. Auf der anderen Seite kommt dazu die schlechte Ernährung, wo wir uns dann quasi das nur zusätzlich runterfahren. Da brauchst du nicht wollen. Also die haben teilweise ein Leistungsniveau, das ist erschreckend. Da haben die meine Hochachtung, dass die überhaupt über den Tag kommen. Aber diese Zustände lässt sich normalerweise relativ einfach beheben. Und sagen wir, die sind teilweise von der Leistungsfähigkeit so schlecht, dass es dort auch gelingt, dann, wenn die das halbwegs konsequent dann machen und auch die notwendigen Intensitäten abarbeiten, die haben innerhalb von 3-4 Monaten eine 100% Leistungsfähigkeit dazu. Also die fahren das Doppelte an Leistungsfähigkeit. Das ist da machbar und das ist kein Riesenaufwand. Da reden wir von 3-5 Stunden pro Woche. Ja. Man muss es ordentlich machen. Und das ist dann eine andere Lebensqualität. Da geht es nicht darum, einen Marathon zu laufen oder ein Mountainbike-Fahrer zu werden, sondern dieses Training ist Mittel zum Zweck, um diese Systeme im Hintergrund so weit voranzutreiben, dass das Leben lebensfähiger wird. Weil auch die anderen Systeme wie Herz-Kreislauf-System ist ein passives Transportsystem. Das reagiert auf alles Mögliche. Auch das adaptiert sich als Nebenprodukt, indem das einfach die Sauerstoffversorgung von der Aufnahme von der Lunge über Transport ins Blut und so weiter sich ökonomisiert. Und jetzt rein nur, was eigentlich überhaupt kein Problem ist, was eigentlich ständig normal im Nebengeräusch passiert, dass die eine Ökonomisierung haben von 10, 15 Schlägen pro Minute. Und wenn du das jetzt hochrechnest, der Sportler hat jedes fünfte Jahr ein komplettes Jahr Herzarbeit. Das ist für für das Herz als mechanische Pumpe. Wenn du jetzt 30, 40, 50 Jahre bist und lebst nur 20, 30 Jahre, ist das schon was. Und teilweise geht es sogar noch mehr. Also teilweise haben die 20 Herzschläge, was das einspannen. Dann habe ich sowieso alle 3 Jahre, wenn man komplett so an Herzarbeit spare. Zudem kommt auch die bessere Versorgung mit Sauerstoff. Das heißt, die Organe werden besser mit Sauerstoff versorgt. Das hängt alles zusammen mit dem System.
Ja.
Und wenn ich das einmal verstanden habe und das einmal gemacht habe, den Zustand von vorher will ich nicht mehr haben, dann fällt auch die Motivation leichter, quasi, dass ich sage mal einen Mindestumfang an Training mache, um diesen Zustand aufrechtzuerhalten. Weil das brauche ich auch, weil eben, wie wir vorher gesagt haben, der Mensch ist, das System ist sehr ökonomisch. Wenn ich mir ein Leistungsniveau anhebe und dann nichts mehr mache, der fährt es wieder runter. Weil warum sollte ein hohes Betriebsniveau aufrechterhalten? Ist ja unökonomisch, wenn er es nicht braucht.
Ja.
So, und jetzt muss ich es
Ja.
permanent einen gewissen Mindestumfang machen, dass ich das Niveau aufrechterhalte. Und das ist 3 bis 5 Stunden pro Woche
Ja.
ist normal runterzubringen.
Manchmal klingt es ein bisschen abstrakt, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, aber ich versuche es dann immer herzuleiten, aus dem, woher kommen wir Menschen eigentlich? Also, was ist denn die letzten 1000, 100.000 Jahre passiert? Und wenn man sich, vor allem wenn man sich unsere kürzliche Geschichte anschaut, ja, die letzten 1000 Jahre, was das für ein krasser Entwicklungssprung war, wo wir jetzt hingekommen sind zu einer Zeit, wo Überernährung eine Rolle spielt, Unterbewegung eine Rolle spielt und das eigentlich die größten Mortalitäten sind, die uns gerade beschäftigen, dann muss man sich ja fragen, okay, welcher Belastung, sowohl körperlich als auch geistig, war denn der Körper früher ausgesetzt? Und das versuche ich dann immer irgendwie zu verwenden. Also dieses Bild von, sei vielleicht unbedingt Höhlenmensch, aber sowas in der Richtung, als wir vielleicht noch vom Säbelzahntiger gejagt worden sind und natürlich auch Mammuts gejagt haben, da war man permanent auf Achse. Ja, das war überlebensnotwendig und dass wir fit sind, dass wir so agil sind, dass wir Mammuts jagen haben können. Und wir sind letztlich die Nachkommen von denen, die den ganzen Wahnsinn überlebt haben. Also die Nachkommen von denen, die sich bewegen haben müssen, um so ein Mammut zu erlegen. Und dann ist ja auch sonnenklar, dass der Körper genau darauf ausgerichtet ist. Und nur weil es jetzt in den letzten paar hundert Jahren anders gelaufen ist, als es in der restlichen Menschheitsgeschichte notwendig war, ist logisch, dass der Körper nicht auf einmal sagt, ah ja gut, dann komme ich halt damit jetzt zurecht und gebe mich mit Fast Food und Co. zufrieden.
Ja, ist wirklich so. Und dieses Verständnis gehört ein bisschen, sagen wir mal, gepusht, weil im Endeffekt
Ja.
alle diese Dinge, wo du so beschrieben hast, die meisten Menschen sterben, weil es ihnen zu gut geht.
Ja.
Dann Fett, aus dem schon alleine ist die Nummer eins zuzunehmen, ist ein No-Go, weil das verursacht die meisten Krankheiten. Und auf der anderen Seite bewegen wir uns nicht mehr. So.
Ja.
Und dann
Ja,
brauchst du nur darauf warten.
und dann haben wir aber das Problem, das, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, Martin, dann haben wir das Problem, dass wir auf Body Positivity spielen und sagen, du kannst auch mit einem übergewichtigen Körper schön sein. Ich bin komplett gegen Diskriminierung. Dafür will ich gar nichts dazu sagen, aber zu sagen, dass es gut ist, übergewichtig zu sein, das ist maximal fahrlässig. Und ich stelle mir dann die Frage, Martin, vielleicht hast du eine Antwort drauf. Wie kommen wir raus aus dem ganzen Dilemma gesellschaftlich? Dass wir resilienter werden und leistungsfähiger, weil das macht ja auch was mit der Gesellschaft. Weißt du, ich meine, wenn du mit Stress oder mit Angst nicht mehr umgehen kannst, und ich meine, die letzten 4 Jahre, seit 2020, da hat es schon einen ordentlichen Impact auf die Gesellschaft gegeben, was Resilienz angeht. Insbesondere jetzt auch bei den Kindern, die da natürlich nachkommen, die da einiges aufzuarbeiten haben. Wie kommen wir raus aus diesem Wahnsinn zu sagen, nee, alles gut, hock dich auf deine Couch, musst dich nicht bewegen, zu Hause geht's dir am besten.
Ja, es ist, meine Meinung ist, also ich habe eine Meinung, darf man ja haben und darf man auch kundtun, wenn man die Reaktionen daraus auch aushält. Das habe ich mittlerweile eine dicke Haut für das. Und Toleranz ist ja gut, sondern nur in gewissem Maße. Also ich bin ein Freund der deutschen klaren Sprache und Dinge sollte man ansprechen, wie sie sind. Wenn jemand also zum Beispiel, wenn jetzt bei mir eine Diagnostik hat, dem sage ich, du bist um 10 Kilo zu fett. Arbeiten wir dran, dass wir das runterkriegen. Ja, so hart kann ich das nicht sagen. Ja, wie soll ich es denn umschreiben? Du bist ein bisschen kuschelig und was auch immer. Das macht das Problem, das mindert das Problem in keinster Weise. Der hat 10 Kilo zu viel an passiver Fettmasse, trägt der mit sich rum. So. Geh mit damit um. Face your enemy. So. Und da geht es darum, auch diese Dinge anzusprechen. Und das geht in alle Bereiche. Also, bei meinen Kindern handhabe ich das auch, wenn die was malen und die sagen, wow, schau, wie schön. Und ich weiß, was sie können. Und dann zeigen sie mir ein Bild, was sie ausgemalt haben, wo der über den Rand drüber malen. Sage ich, das schaut scheiße aus. Das kannst du besser. Das gefällt mir überhaupt nicht. Gefällt dir das, was du da gemalt hast? Na, eigentlich eh nicht. Ja, dann mach's nochmal. So, und da zu sagen jetzt, na, es ist so toll, da bist du fast sicher ein Künstler, ein Maler, ein zweiter Picasso. Das finde ich falsch, weil der kriegt ja falsches Feedback vermittelt. Und so wirst du ja besser. Ja. Und das sind generell, wir leben in einer Welt, wo das Optische extrem beurteilt wird. Das Optische schlägt alles nieder. Also Optische schlägt mittlerweile den Inhalt. Ich bin in so einer Zeit groß geworden, ich habe mich über den Inhalt definiert und das Äußere war im Prinzip, ja, kann man machen. Ich habe nichts gegen nette Outfits und was auch immer. Ich bin ein großer Freund dafür. Aber wenn es auf Kosten des Inhalts geht, habe ich ein Problem. Und so ist die Welt jetzt gestaltet. Das heißt, auch wenn es, ja, nimm das Wort, der ist fit. Was bedeutet das für die meisten? Fit heißt für die meisten nur, der ist nicht fett. Der passt in eine äußere Form, der ist nicht übergewichtet und schaut fit aus. So. Das war's dann schon. Ob der leistungsfähig ist, weißt du nicht. Der schaut fit aus, der ist nicht fett, aber Leistungsfähigkeit erschreckend niedrig. Und das kannst du untersuchen. Das heißt, ob der Leistung, also ich habe schon jede Menge Sportler untersucht, die fit ausschauen, wo die Leistungsfähigkeit war eine Katastrophe. So, echt, dann geht es eben darum, das zu bearbeiten. Nur weil der Muskeln hat und kein Fett, was heißt das? Ja, gut, dass er nicht fett ist, ist einmal schon positiv, ist ja schon einmal was. Aber ob der fit ist, ist ein ganz anderes Thema. Das muss ich separat untersuchen. Und dieses Fit ist quasi, nur weil ich jetzt eine Diät mache und die ganzen Marktschreier irgendwelche Trainingsmethoden anbieten, gehen in die Richtung, einfach nur abzunehmen. Aber ob die jetzt leistungsfähig wären, ist ja denen ja komplett wurscht. Wenn der abnimmt 10 Kilo, war das schon ein Erfolg. Ist ja gut, ist ja auch ein Erfolg. Ist ja Respekt. Wenn jemand Gewicht verliert, ist ja nicht so einfach. Im Endeffekt, die beste Maßnahme ist, gar nicht fett zu werden. Das ist einmal das Erste. Und weil, wenn ich einmal ein paar Kilo zu viel habe, die wieder runterzukriegen, ist nicht sehr einfach. Das ist eine mühsame Angelegenheit. Da muss ich sehr viel Disziplin, Konsequenz aufbringen, um das Ding wieder, um die überschüssige Masse wieder loszuwerden. Das ist ja nicht lustig. Aber im Endeffekt muss ich dann auch irgendwann eine klare Sprache verwenden und dann auch die Maßnahmen, was das bedeutet, das loszuwerden, wie das funktioniert. Das Wissen ist ja da. Nur, dass ich jetzt dann verkaufe irgendwelchen Diäten und dann reißt es denen das Gewicht runter und dann ein halbes Jahr später triffst du die wieder und dann haben sie das Doppelte drauf, dass das nicht funktioniert, ist ja auch physiologisch determiniert. Das heißt, mit jeder Diät trainiere ich eigentlich den Mechanismus, Fette noch effizienter einzuladen, dass sie die Fettzellen noch effizienter und schneller teilen, damit ich noch effizienter Fett einlagern kann, wenn ich jetzt viel Zucker zuführe. Das heißt, ich kreiere eine Notsituation und dann mit jeder Diät trainiere ich den Körper eigentlich wieder, um Fette noch effizienter dann für die nächste Diät einzulagern, weil der Körper ist da auch wieder ökonomisch. Der sagt, okay, wenn das öfter passiert, dann schaue ich, dass ich für die nächste Diät ein bisschen ein Polster habe und so trainiere ich eigentlich den Körper, folglich mehr effizienter zu speichern. Wieder, Natur ist sehr ökonomisch bei allen Dingen, die man macht. Und der ist dann über die Jahre nimmt der immer mehr zu. Anstatt, dass ich die Ursache bekämpfe, einmal die Stoffwechselvorgänge so weit vorantreibe, dass ich eben die Kohlenhydrate ohne und dass ich gar keinen Appetit auf Zucker habe, weil wenn ich ein Kohlenhydratdefizit habe, weil ich nicht gut und leistungsfähig bin, schreit sofort das Hirn bei einem Kohlenhydratdefizit, sagt, bring mir Futter, bring mir Zucker. Ja. Und wenn ich die Leistungsfähigkeit so weit drauftreibe, dass ich das überwiegend über die freien Fettsäuren machen kann, sind die Kohlenhydrate geschont und dann habe ich auch nicht mehr diese Heißhungerattacken und bin dann kohlenhydratschonender unterwegs und führe dann automatisch weniger Zucker zu. So, dann muss ich auf der anderen Seite halt von der Ernährung diese Ernährungsgeschichten auch irgendwann aus dem Hirn rausbringen, dass ich quasi esse nur, weil Mittag ist oder esse, weil 6 Uhr haben wir immer gegessen und jetzt esse ich halt wieder, habe aber keinen Hunger, aber ist trotzdem mal eine andere Portion. Das sind halt Gewohnheitsgeschichten, die muss ich dann eigentlich eliminieren.
Ja.
Aber im Endeffekt muss ich das von beiden Seiten angehen. Ich muss den Stoffwechsel mal dorthin bringen, dass ich in der Lage bin, über die freien Fettsäuren mich zu bewegen über den Alltag, dass die Kohlenhydrate geschont sind. Und auf der anderen Seite muss ich schauen, dass ich den Zuckerkonsum entsprechend reduziere. Und das gilt dann auch, weil ich Kohlenhydratdefizite erzeuge im Körper. So, das geht dann einfach. Wenn ich das aber nicht mache, die Diät hält kein Mensch durch. Wenn ich permanent ein Kohlenhydratdefizit habe, das Gehirn spielt verrückt.
Ja.
Das hält nicht durch.
Was ich krass fand, ist, ich habe mal eine Zeit lang ausprobiert, verstärkt Fleisch zu essen und damit da sehr hohe Proteinaufnahme zu haben. Und was ich krass fand, ist, da habe ich, glaube ich, jeden Tag mindestens ein Steak gegessen. Und was ich krass fand, ist, du hast dann null Heißhunger mehr gehabt. Also ich habe null Heißhunger mehr gehabt auf irgendwie irgendwas Süßes oder sowas. Sondern ich war gut gesättigt. In der ersten Zeit habe ich natürlich nur mehr gegessen und dann irgendwann, so nach 1-2 Wochen, hat sich dann auch eingependelt, dass ich eigentlich, da habe ich ja gar nicht mehr so einen großen Hunger, auch nicht nach Fleisch oder sowas gehabt, sondern da habe ich dann vielleicht noch zwei Mahlzeiten haben mir eigentlich gelangt dann in der Zeit.
Also ja, im Endeffekt geht es darum, wenn es jetzt so mit der Zielsetzung ist, Gewicht zu verlieren, das ist ja meistens eine optische Zielsetzung und keine gesundheitliche Zielsetzung, das musst du auseinanderhalten. Das heißt, Gewicht abzunehmen, ist für die meisten ein optisches Ziel, wo sie hinwollen. Ob die Gesundheit Schaden nimmt oder nicht, ist den meisten ja im Prinzip wurscht. Da gibt es dann irgendeine Pille oder Tabletten, da biegen wir das schon wieder hin. So, ja. Und wenn ich jetzt aber sage, ich diese Keto-Diäten, wo die Kohlenhydrate komplett weg sind, nochmal, ist ja völlig in Ordnung. Nur jetzt ein übermäßiger Fleischkonsum ist auch nicht die wahre Ernährung, weil diese tierischen Fette, was machen die? Die verkleben das Transportsystem vom Blut. Das heißt, diese Austauschflächen, wenn jetzt die tierischen Fette sich auf den modernen Wänden lagern, können die Dinge nicht mehr ausgetauscht werden. Und dann habe ich dann auch irgendwann ein Problem. Das heißt, der erhöhte Fleischkonsum ist auch nicht die richtige Ernährung, was wir Menschen haben. Das heißt, Fleisch in Maßen ab und zu, einmal, zweimal in der Woche, ist völlig okay. Es ist kein Problem. Aber nicht jeden Tag, 2-3 Mal, wie es die meisten haben. In der Früh ein Wurstbrot, Mittag ein Schnitzel und am Abend noch eine Bretteljause. Das ist einfach zu viel. So, auch jetzt nochmal im Sinne der Verdauung, das ist einfach belastend. Du brauchst relativ viel Energie für die Verdauung und so weiter. Die Energieressourcen, was ich dann habe, die habe ich dann nicht mehr. Jedes System braucht Energie, um Dinge zu erledigen. Die Verdauung natürlich auch. Das heißt, zu oft essen ist ja auch nicht das Wahre. Da hat es auch so Dinge gegeben, 5-mal am Tag musst du essen. Halte ich persönlich überhaupt nichts davon, weil im Prinzip der Verdauungstrakt ist dir dankbar, wenn er mal Pause hat. Da kannst du einmal erholen und einmal regenerieren. Und da brauche ich nichts permanent das Verdauungssystem belasten. Und diese Keto-Geschichten, im Endeffekt ist alles, der Mensch ist ein Allesfresser. So, und wenn du jetzt sagst, okay, wir haben sie früher ernährt, ja, wenn sie mal Fleisch gegeben hat, haben sie Fleisch gegessen und sonst haben sie relativ sehr viel jetzt vegetarisch quasi über pflanzliche Dinge ernährt. Das ist die Ernährung, die jetzt einmal für uns und auch nicht in der Masse, die haben ja nicht die Masse gefuttert, wie wir jetzt, auch in unbehandelten Lebensmitteln, das ist teilweise ja totes ohne irgendwelche Zusatzdinger, weil die eben so stark behandelt sind, das trägt ja auch seines dazu bei. Und im Endeffekt musst du als gesundheitsdenkender Mensch dir überlegen, was führst du deinem Körper zu? Und ja. Wenn du ein bisschen Gefühl dafür entwickelst, der Körper sagt dir was er gerne hätte. Da wird dann sehr viel Geld gemacht mit dem, wie in Industrie 2 pro Milliarden eingesetzt werden, wo jeder behauptet das, jeder behauptet, dass es da nicht ist. Da gibt es ja auch verschiedene Lager. Im Endeffekt geht es darum, einfach noch zu denken, erstens, das Gröbste ist Zucker. Man sagt, der Zucker soll in gewissen Maßen, sagen wir mal, das soll sich ein gewisses Maß überschreiten. Dann die fleischlichen Dinge sollten auch ein gewisses Maß nicht unterscheiden. Und der Rest ist eben eher so pflanzliche Kost. Das ist das, was bei, wie der Körper konstruiert ist. So, und das, was ja. er auch dann quasi als für das Darmkonstrukt an Bakterien eben braucht. Und das ist ja das nächste große Ding mit dem Mikrobiom. Das ist ja der nächste große Forschungsteil, aber das wird ja, insbesondere diese damit über Jahre schon beschäftigen, weltweit, mittlerweile läuft, das ist ja auch sehr, sehr spannend, was da alles rauskommt. Aber im Endeffekt, die Ernährung ist auch so ein Steckenpferd, wo sehr viel heiße Luft produziert wird.
Ja. Ja, gerade diese Fleischthematik ist sehr kontrovers inzwischen. Da ist mein Take, Martin, dass ich sage, früher, also wieder zurück zur Säbelzahntiger-Mammutzeit, früher war es halt so, du hast dann mit deinem Stamm oder wie auch immer, hast du dir so ein Tier erlegt und hat es Fleisch gegeben, dann hat es erstmal ordentlich Fleisch gegeben und hat es vielleicht eine Zeit lang mal kein Fleisch mehr gegeben, dann ist was anders gegessen worden und dann hat es wieder ordentlich Fleisch gegeben. Aber was man vielleicht auch irgendwie berücksichtigen muss in dieser ganzen Rechnung ist, dass wir ja nicht umsonst die an der Spitze der Nahrungskette irgendwo gelangt sind. Weißt du, was ich meine? Also, und die Spitze der Nahrungskette, wenn man sich Schimpansen und so weiter oder Primaten insgesamt im Urwald anschaut, zumindest wenn man den Dokus Glauben schenken darf, die essen dann schon ordentlich Fleisch, wenn sie es denn zu fassen bekommen. Und das meine ich mit, das Leben ist ja auch nie linear, weißt du, was ich meine? Das Leben ist immer wellenartig oder wellenförmig und du hast halt deine Spitzen, wo es viel Fleisch gibt und hast wieder deine Spitzen, wo es viel Gemüse gibt und so weiter und so fort. Und ich persönlich kann mir vorstellen, dass irgendwann die Forschung rausfinden wird, dass das vielleicht sogar die bessere Art und Weise ist, sich zu ernähren, als permanent isst jeden Tag das, sondern dass es vielmehr darum geht, diese Variabilität, die wir als Menschen ja auch irgendwo brauchen, weil wir eben Apex Predators sind, wie man im Neudeutsch dann sagen würde, diese Variabilität mit reinzubringen in seine Ernährung. Aber das ist nur jetzt so Bauchgefühl, was ich mir davon dann immer versuche abzuleiten.
Ja, im Endeffekt geht es darum, wir leben in einem derartigen Überfluss und ja. Unser gesunder Menschenverstand ist ja ausgeschalten, auch mit der Nahrungsmittelindustrie, die Nahrungsmittel so behandeln, eigentlich, wenn du sagst, da isst du in zwei Bissen und das reicht dir. Das ist so behandelt, dass das so super lecker ist, dass das Gehirn sagt, doch, ich will mehr. Und dann isst du von Dingen einfach zu viel. Und das ist ja die Ernährungsmittelgesellschaft, die sind ja auf dem Gebiet, was da jetzt an wie sie das aufbereiten, das ist ja Hightech. Also wenn du da ein bisschen, ja. kannst ja so. Und dieses natürliche Sättigungsgefühl wird ja teilweise dann ausgeschalten, teilweise eben mit diesen ganzen Zusatzstoffen dermaßen, sagen wir, dieses Glücksgefühl im Hirn produziert, wo du sagst, ich will unbedingt mehr. Im Sinne, okay, kauf das nochmal, machen wir Geld, schön. Und da geht's ja dann auch schon los. Und da ist, dem zu widerstehen, ist ja nicht sehr einfach. Das heißt, auch jetzt einmal dieses Bewusstsein zu kriegen, auch jetzt, wenn ich esse ohne Hunger, das machen ja viele. Die essen, die haben nicht mehr einen Hunger, essen aber trotzdem. Dreimal am Tag. Ja. Unverständlich. Auch mit dem Wissen, es geht ihm nach dem Essen schlechter, wenn er das isst. Trotzdem isst er den Teller. Ist er denn zu Ende? Ohne Hunger. So, und dann hängt ja. er her, dann schmeißt er eine Tablette rein, weil er Sodbrennen bekommt und was auch immer. So, und am Abend ist wieder das Gleiche. Ja, wie soll das gehen? Das geht nicht.
Das kann nicht funktionieren. Und da braucht es aus meiner Sicht wiederum das Bauchgefühl. Also wir haben jetzt ganz viel über Leistungsdiagnostik gesprochen und über Zahlen und da braucht es dann aus meiner Sicht das Bauchgefühl und vielleicht gibt es ja da auch früher oder später dann mal gute Messmethoden, um das sauber zu tracken, was denn mir eigentlich gut täte oder nicht. Ich weiß, dass es Ernährungspläne gibt, die auf dem Blutbild zum Beispiel basieren, die dir dann sagen, wovon du wie viel am besten verträgst und so weiter. Aber das ist dann nochmal Wissenschaft für sich, Martin.
Ja, es gibt mittlerweile auch Genanalysen, die das bestimmen. Aber im Endeffekt, du hast ja auch wieder den gleichen Herangehensfehler. Auch wenn ich jetzt eine Blutuntersuchung mache, und dann verändere ich meine Nahrungsmittelaufnahme entsprechend der Ergebnisse. Dann müsste ich ja in einem Monat das Gleiche nochmal machen. Das macht aber keiner, weil das kostet Geld, muss ja jemand bezahlen. So, jetzt ändere ich das einmal Und mit dieser Änderung verändern sie ja meine Systeme auch ein bisschen. Das ist ganz normal. So, jetzt müsste ich eigentlich in einem Monat oder spätestens 2 Monaten das gleiche nochmal machen und das permanent eigentlich.
Ja.
Um zu sehen, wie sich das entwickelt und einpendelt.
Bei dem, was ich gerade meine, da geht es eher darum, was dein Körper gut verträgt. Ich meine, man kann sich ja vorstellen, wir haben zum Beispiel eine, dass wir unterschiedliche Blutgruppen haben. Also das hinterfragen wenige zum Beispiel bei der Ernährung. Aber warum haben wir vielleicht unterschiedliche Blutgruppen? Vielleicht, weil Leute unterschiedliche Dinge unterschiedlich gut zum Beispiel vertragen, weil wir aus unterschiedlichen Regionen der Welt stammen ursprünglich mal. Und darauf zielt das Ganze eigentlich eher ab. Also sowohl Blutgruppen als auch dann, so wie du sagst, ein Stück weit genetisch. Was ist denn mein lebenslanger Ernährungsplan, der für mich als Person gut passt und die Lebensmittel, die ich dann letztlich auch gut vertrage, gar nicht so sehr unbedingt in den einzelnen Feinheiten, wie viel dann unbedingt. Also da hast du zu 100% recht, da muss ich dann natürlich regelmäßig nachschauen, wo habe ich ein Defizit.
Und dem aber zu widerstehen, jetzt sagen wir, alles, was das Marketing jetzt macht, wir sind ja zutiefst manipuliert, das ist uns ja gar nicht bewusst. Und wenn man jetzt nur teilweise so Werbungen anschaut mit, was weiß ich, die sagen wir mal, wertvolle Ernährung für Kinder, dann dieses Gummizeugs mit oder Kindermilchschnitte, das hauptsächlich Zucker und Fett ist, und das wird verkauft als gesunder Beitrag zur Ernährung eines Kindes, da kriege ich die Krise. Normal musst du die verklagen. Und das sind also Dinge, wo du sagst, hey, wie geht das durch? Geht gar nicht. Oder auch wie die Nahrungsmittelindustrie uns das verkauft. Von Milch angefangen und so weiter. Wer ist denn dann früher auf die Idee gekommen, die Milch von der Kuh zu trinken? Nie.
Ja, das ist
ganz was anderes.
Und die Milch von der Kuh ist ja auch nochmal was anderes als diese ultra hoch erhitzte, pasteurisierte Milch, die du jetzt im Supermarkt bekommst. Das muss man auch dazu sagen. Also in der direkt von der Kuh, da sind ja dann auch noch Bakterien, und die ja rein theoretisch noch besser fürs Mikrobiom sind als das, was wir gerade trinken. Was ja ein totes Produkt letztlich ist. Ja.
Aber das ist auch wieder so ein Thema, was so kostet. Tage diskutieren und
sprechen. Ich wollte gerade sagen, Martin, da könntest du wahrscheinlich dein zweites Buch dann drüber schreiben.
Nein, das mache ich im Prinzip, ist es so, jeder Schuster soll bei seinen Leisten bleiben. Und da gibt es Leute, die haben das studiert, die sollen sogar austoben. Ich bleibe bei meiner Meinung und das, was ich für meinen Kreis mache und tue, dort zu sehr in die Öffentlichkeit zu gehen und seine Meinung zu Grund zu tun, da fängst du nur Kriege an.
Ja,
das geht nicht gut aus.
Ist ja auch richtig so, also zu den Themen, wo man sich auskennt, was sagen. Aber trotzdem entstehen natürlich durch Reibung entsteht Wärme, und je mehr ich über solche Themen spreche und je mehr ich mich reibe, desto mehr kann ich selber auch dazu lernen. Deshalb finde ich auch gut, was du sagst. Ich hau Dinge einfach raus und ich stehe dazu, und wenn jemand ein Problem damit hat, dann kann man drüber reden. Ja, und dann kommt man vielleicht zu neuen Erkenntnissen.
Ja, und am Ende ist das sein Problem, nicht deins.
Ja, richtig. Das stimmt schon. Genau. Gut. Martin, ey, wir sind jetzt schon bei 2 Stunden fast. Vielen Dank für deine ganzen Insights und das Wahnsinnsgespräch. Magst du den Leuten zum Abschluss noch ganz kurz mitgeben, wenn sie Bock auf eine Leistungsdiagnostik bei dir haben, wie sie auf dich kommen können? Vielleicht auch nochmal ganz kurz den Titel von deinem Buch, wo sie das kaufen können und wie sie insgesamt auf dich nochmal zukommen können, wenn sie sagen, Mensch, dem Martin, da würde ich gerne irgendwie nochmal mehr dazu wissen.
Alles klar. Also um jetzt ein paar Informationen auch mehr zu kriegen, ist auf meiner Internetseite www.pfeifenberger.info. Da ist es im Prinzip, sind sehr viele Infos drinnen. Und auch, wie man das Buch bestellen kann. Der Titel heißt, ich würde es mal mit richtigem Training probieren, würde ich jeden ans Herz legen, der in Betracht zieht, das Training mal effizienter und wirksamer zu gestalten. Und einfach das Buch einmal lesen, dann einmal versuchen, auch den logischen Verstand, auch im Sport, wieder einzuschalten. Und dann ist man schon auf dem richtigen Weg. Und auf der anderen Seite auch viele, die sich schon bewegen, auch die Dinge wieder zu hinterfragen. Weil einfach nur das zu sagen, was irgendjemand sagt, man sollte immer die Maßnahme prüfen. und auch hinterfragen, wozu ist denn das gut? Ein Beispiel noch zu am Ende, weil oft wird jetzt im Fitnessstudio nochmal Stoffwechseltraining, das nachzufragen, ohne die meisten in den Kommentaren machen das halt, was der sagt. Im Endeffekt geht es darum zu wissen, welcher Stoffwechsel soll denn das sein? Wir haben jetzt auch, unser Stoffwechsel ist aktiv, wenn wir da miteinander sprechen. So. Und wenn ich jetzt trainiere, welchen Stoffwechsel meint der denn? So, da gibt es ja mehrere. So. Und wenn der dann eine Antwort gibt, ist die nächste Frage, ja, und woher weißt du denn, dass, wenn ich das jetzt mache, dass das der Stoffwechsel ist, den du jetzt vorschlägst? Da müsste er theoretisch was messen. Wenn er das nicht tut, besten wieder raus aus der Tür und sich informieren, wie das eigentlich richtig funktioniert. Und das ist nicht nur jetzt beim Stoffwechseltraining so, sondern bei vielen anderen Maßnahmen auch so. Was du teilweise in Fitnessstudios reinschaust, das grenzt teilweise an Traumaverletzung, was da passiert. Und das ist dann nicht mehr lustig. In diesem Sinne geht es einfach nur darum, einfach den Menschenverstand wieder einzuschalten. Und es nicht, es ist kein Verbrechen, nichts zu wissen. Man kann nicht alles wissen, was nicht der liebe Gott, aber nachfragen, dass man wieder nachfragt, das Hirn einschalten und nachdenken, ob das das Richtige ist, was meinen Körper zu wollen oder zunimmt.
Warum fragen, ne?
Ja,
warum fragen?
So ist es.
Ja, okay, perfekt, sehr schön. Martin, dann vielen, vielen Dank, wie gesagt, nochmal für dieses Wahnsinnsgespräch. Vielen Dank an die Zuhörer fürs Dabeibleiben und tschüss an die Geräte, tschüss Martin.
Dankeschön. Schönen Tag noch. Ciao.